richtigerweise, du legst immer viel Wert darauf. Nee, lass mal ein Projekt für sich. Das hat jetzt was überbehalten. Lass mal gucken, dass die Chips auch wirklich einmal kurz den Tisch verlassen und bei uns liegen. Und dann können wir sie, am nächsten Tag können wir sie fürs nächste Projekt gerne wieder hinschieben. Aber ich würde gerne mal sehen, dass Chips zurückkommen.
Das ist ja, wir machen das ja an ein paar Stellen und ich mag das nicht, wenn dann quasi so es relativ schnell geht, dass dann so halb so, ja, das ist ja quasi schon im Prinzip fertig, das Projekt und abverkauft. Das Geld können wir gleich schon mal nehmen. Wir haben schon mal zwei weitere im Ankauf.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Die Zinsen sind auf einem 15-Jahres-Hoch. Viele Leute schreien, oh mein Gott, Immobilien verkaufen in Deutschland. Stefan stellt sich die Frage, wie viele Leute eigentlich einen Job verlieren werden wegen KI und ob man da nicht Immobilien braucht. Es gibt eine Menge, was die Politik gerade diskutiert und gerne vereinbaren möchte, auch in Sachen Regulierung für Vermieter. Wir haben neue Partner, es ist viel los bei uns im Portfolio, es ist dringend Zeit für den nächsten Spaziergang. Hallo Stefan.
Grüße, freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben.
Ja, genau, wir machen das. Wir haben es bisher alle 6 Wochen, wir wollen es jetzt wirklich alle 4 Wochen machen, haben es auch schon in den Kalender gebracht, das Format macht uns großen Spaß. Wir diskutieren eine Wahrheit des Vermögensaufbaus immer zu Beginn, dann reden wir darüber, was so los ist am Immobilienmarkt, News, die wir für relevant halten, und dann gucken wir, was in unserem eigenen Portfolio, was haben wir so für Entscheidungen getroffen rund um unsere Immobilienthemen. Wir gucken, was bei Immocation los ist und dann wählen wir ein Thema, was so top of mind ist bei uns. So nennen wir die Kategorie jetzt ein bisschen um. Produktivität, Mindset, hieß es mal. Ja, was uns gerade beschäftigt. Warum? Weil wir über KI auch reden wollen mit euch. In dem letzten Punkt jetzt. Und das gehört, glaube ich, auch einfach dazu. Beschäftigt uns enorm. Ja, logischerweise im Sinne von Produktivität auch. So, jetzt fangen wir an. Du hast dir Gedanken gemacht, hast gesagt, was ich also sehr, sehr krassen Gedanken finde, sagen eine Wahrheit zum Vermögensaufbau. Ich fasse quasi schon mal kurz zusammen. Hey, wenn ich mit KI, kann ja auch wirklich sein, dass ich in 10 Jahren vielleicht den Job nicht mehr so machen kann, wie ich den bisher machen musste, weil die KI das übernimmt. Nicht schlecht, wenn ich dann Immobilien habe.
Ein Riesenthema. Ich lese und höre gerade irgendwie wahnsinnig viel dazu, weil es mich interessiert und fasziniert. Und ja klar, die eine Dimension ist, selber mit irgendwie ChatGPT oder Claude rumspielen im Chat und so. Die nächste ist, wie kann ich das selber unternehmerisch nutzen, innerhalb von Immocation, in anderen Unternehmen, die wir haben, wie kann ich das als Immobilieninvestor nutzen, wo das unglaublich viel freisetzt. Ich glaube, an dem Punkt jetzt einmal, ne, wenn wir von KI reden, eigentlich ist das, was man dann wirklich meint, nicht zwingend KI. Eigentlich ist es Automatisierung, die mittlerweile an vielen Stellen durch KI halt eine völlig neue Dimension irgendwie ermöglicht. Das hängt immer sehr von der Aufgabenstellung ab, ob man eigentlich mehr von Automatisierung oder mehr von KI redet. Aber was mich auch total fasziniert, ist die Frage, was wird das denn gesellschaftlich machen? Was macht das, wenn, und das glaube ich einfach wirklich, wahnsinnig viele Jobs, in denen heute der Kopf und eine wichtige Ausbildung, gute Ausbildung gebraucht wird, auf diese Art und Weise in Zukunft nicht mehr existieren. Und das kann schon sein, dass das irgendwann in eine glorreiche Zukunft mit mehr Wohlstand und weniger Arbeit für den gleichen Wohlstand und so weiter führt. Kann man jetzt irgendwie zurückschauen auf den Anfang des 19. Jahrhunderts und die industrielle Revolution und so weiter. Aber auch damals gab es einen riesen Umbruch, wo erstmal ganz, ganz viele Leute unter die Räder gekommen sind und sich in ganz, ganz schlechten Lebensumständen wiedergefunden haben, bevor sich das alles eingerüttet hatte. Und ich habe keine Ahnung, was und wie genau passiert. Das möchte ich mir auch nicht anmaßen, das beurteilen zu können. Aber ich sehe und merke in vielen Gesprächen, dass viele Menschen, die vor 10 Jahren ihren Job für absolut selbstverständlich genommen haben, sich heute fragen, wird es den noch geben? Zum Beispiel der klassische Ingenieur irgendwo in der Automobilbranche, ne, der jetzt gar nicht unbedingt durch KI so sehr bedroht ist, vielleicht wie durch das, was in Summe wirtschaftlich gerade passiert, wie Leute, die irgendwie neu in so klassische Wissensberufe wie Jura und sowas reinkommen. Ich habe mich neulich mit einem Berater unterhalten darüber, welche Rolle eigentlich Juniorberater heute noch haben in Zeiten, wo die KI die PowerPoints auch von selber bauen kann und so. Und also who knows, wer potenziell in Zukunft mit einem Jobverlust zumindest mal als Risikoposition kalkulieren muss, der das in der Vergangenheit nicht getan hat. Und dann, ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, fand die Zahlen dann faszinierend. Ey, wir haben ja soziale Sicherungssysteme, aber die sind ja eher so ein bisschen auf Grundsicherung ausgerichtet. Was passiert denn, wenn jemand so im Kern unserer unserer Immocation-Zielgruppe. Also wir haben wahnsinnig viele Leute, würde ich mal sagen, da ist einer von beiden im Job recht erfolgreich. Lass mal sagen, der oder die verdient irgendwie 100.000 Euro brutto. Ne? Jetzt je nachdem, auch wo man im Leben steht, ist das, mal kommt das noch, mal ist man da schon. Und dann gibt es irgendwie vielleicht ein Kind und Partnerin, Partner verdient irgendwie 50.000 Euro, weil auch nicht Vollzeit. So 150.000 Familieneinkommen brutto. Das sind ungefähr zusammen veranlagt 90.000 Euro netto. Das war die Ausgangssituation. Jetzt haben wir alle irgendwie eine Sparquote und so, aber wahrscheinlich ist das schon so, dass das ganz gut tut, dass dieses Geld jeden Monat auf ein Konto eingeht und dass man das schon auch zu großen Teilen ausgibt, würde ich mal sagen, auf irgendeine Art und Weise. 90.000 Euro netto. Wenn jetzt der Hauptverdiener tatsächlich mal einmal durchspielt, was passiert denn, wenn er oder sie arbeitslos wird und nicht sofort wieder einen Job findet, weil das ein Massenphänomen, zumindest vorübergehend irgendwie durch alles, was jetzt mit KI und so weiter passiert, ist. Dann gibt's natürlich noch Arbeitslosengeld 1. Das ist aber schon ziemlich essig, ehrlich gesagt, weil man natürlich niemals ein solches Einkommensniveau bekommt. Aber lass mal dieses eine Jahr, in dem es das gibt, überspringen. Jetzt sind wir in Monat 13, ne? Also ein Jahr ist rum, jetzt sind wir in Monat 13. Dann sind's noch 36.000 Euro netto. Also die eine Person arbeitet immer noch für die 50.000. Der Hauptverdiener mit den 100.000 hat noch keinen neuen Job gefunden. Jetzt hat die Familie statt 92.000 36.000 Euro netto. Das ist einfach nur brutal, was das macht. Ne? Also was, egal wie hoch die Sparquote vorher war, das ist mit Sicherheit nicht ausreichend, um den Lebensstandard zu halten. Und jetzt geht das sehr, sehr schnell, dass Vermögen in sich zusammenfällt und schrumpft, weil man das jetzt aufbrauchen darf, bevor man da irgendwie was mit Grundsicherung oder sonst irgendwie was bekommt, ne? Weil der andere verdient ja auch noch Geld. Bonität ist auch am Arsch in dem Moment. Also mit dann noch anfangen mit irgendwie Finanzierung und was auch immer ist dann auch schwierig. Also das geht dann wahnsinnig schnell, dass man sich wirtschaftlich an einem völlig anderen Punkt befindet. Und wir haben mit Immobilien und darauf wollte ich hinaus in der Vergangenheit ganz, ganz oft über die finanzielle Freiheit gesprochen. Also was heißt das, hinten raus im Leben nicht mehr arbeiten zu müssen und frei entscheiden zu können, ob man irgendwie nur noch Teilzeit machen möchte oder gar nicht mehr arbeiten oder was auch immer. Ne? Das finde ich noch immer unglaublich faszinierend. Wir haben viele Menschen auf diesem Weg begleitet mit der Masterclass, sich dahin zu arbeiten. Aber es ist mir in dem Moment, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir wirklich so wie Schuppen von den Augen gefallen. Also eigentlich sind Immobilien die Arbeitslosenversicherung, die einzige, die es wirklich schafft, meinen Lebensstandard auf dem Niveau möglicherweise zu halten, wenn sowas passiert mit einem Jobverlust, die dann noch auf diese Art und Weise funktioniert, solche Größenordnungen ermöglicht. Ne? Weil wieder wie bei der Rente, der Staat, der tut's nicht. Da gibt's kein System, das mich auffängt. Das habe ich mit den Zahlen, glaube ich, gerade hoffentlich bewiesen. Ich kann es mir aber selber bauen, indem ich in der Zeit, in der es mir wirtschaftlich gut geht, Immobilien kaufe, aus denen ich ein passives Einkommen bekomme. Weil selbst wenn die ganze Gesellschaft in Probleme gerät und der Wohlstand in Summe sinkt, das, wofür immer noch Geld ausgegeben wird, sind die Grundbedürfnisse. Ne? Also die Leute kaufen immer noch Lebensmittel und die Leute müssen immer noch wohnen und ein Dach über dem Kopf haben. Also das Bedürfnis, das Grundbedürfnis Wohnen ist eigentlich eines der tollsten, jetzt makaber, ne, aber es ist eines der tollsten, das ich befriedigen kann, wenn es einer Gesellschaft, was Wohlstand angeht, in Summe schlechter geht. Was kann ich denn Besseres haben als Wohnraum zum Vermieten, als meine Arbeitslosenversicherung? Ne? So, und jetzt kommt der zweite Effekt dazu, dass ich automatisch, wenn ich in so eine Situation gerate, auch noch an einen Punkt komme, dass mein Steuersatz privat in sich zusammenfällt. Statt 45% Grenzsteuersatz habe ich jetzt in dem Szenario noch 24% Steuersatz, Grenzsteuersatz. Das heißt, auf diese Vermietungseinkünfte wird jetzt auch noch viel weniger steuerfällig. Also das heißt, das, was mein passives Einkommen war, während ich den Job noch hatte, das steigt auch noch automatisch überproportional an in dem Moment, wo ich wirklich darauf angewiesen bin, weil ich viel weniger Steuern auf die Überschüsse bezahle. Also eigentlich, ich habe da vorher noch nie so drüber nachgedacht, weil das, glaube ich, auch weit weg von uns allen war vor ein paar Jahren noch, dass das ein reales Risiko ist. Ja? Wie geil das eigentlich als selbstgebaute Versicherung funktioniert. Ich muss nur rechtzeitig genug handeln. Ich muss das aus der Kraft heraus, dass ich leistungsfähig bin, dass ich eine Bonität habe, dass ich finanzierbar bin und so weiter, aus dieser Kraft heraus starten und aufbauen. Und dann, statt auf 36.000 Euro im Jahr zu fallen, habe ich Mieteinkünfte, die mir meinen Lebensstandard weiterhin ermöglichen. vielleicht nicht dauerhaft auf exakt dem Niveau, den ich hatte, aber auf jeden Fall falle ich viel, viel weicher und habe viel mehr Zeit, in aller Ruhe mich sauber neu zu orientieren, sicherzustellen, dass meiner Familie gut geht und dann nicht irgendwelche Notkompromisse einzugehen, Hauptsache es kommt wieder Geld rein und irgendwelche Jobs anzunehmen, die eigentlich unter meinem Qualifikationsniveau liegen und so weiter und so fort. Also ich müssen noch nicht ewig drin rumrühren, aber ich glaube, es ist ein Gedanke, über den man mal den man mal ein bisschen mitnehmen darf, wer tatsächlich noch nicht auf dem Weg ist, mit Immobilien was zu machen, wenn nicht für die große Freiheit hinten raus, vielleicht genau dafür, um sicherzustellen, dass man einfach einen Plan B hat und ein Fangnetz hat, wenn bei Plan A mal irgendwas ins Stocken gerät. Weil das geht dann, also wie krass ist das, 13 Monate einfach nichts, dann bleibt ein Drittel des Geldes über. Ne?
Ja. Ich habe kurz ein paar Rückfragen. Und lass uns kritisch auch hinterfragen. Aber erstmal, glaubst du das? Glaubst du denn, dass wirklich viele Jobs verloren gehen? Jetzt?
Ja.
Hochqualifizierte Jobs auch?
Ja. Ja, glaube ich.
Dann müssen, das haben wir schon öfter diskutiert, müsste ja bedeuten, dass Preise runtergehen. Ich meine jetzt nicht Immobilienpreise, sondern grundsätzlich, oder? Also ich muss in der Lage sein, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Autos baue, dann muss der Autobauer eigentlich in der Lage sein, wenn er jetzt nur noch das halbe Personal braucht, sogar die krassen Ingenieure nicht mehr, weil das jetzt alles die KI automatisiert schon macht.
Ich weiß gar nicht, ob die Ingenieure das perfekte Beispiel, also vielleicht teilweise das perfekte Beispiel sind. Ich glaube, es gibt andere Bereiche. Nimm Anwälte zum Beispiel.
Ja.
Oder Steuerberater oder.
Okay, also du glaubst erstmal dran. Ich glaub da auch dran.
Nimm geistige Routinetätigkeiten in irgendwelchen Verwaltungen, nimm Sekretärinnen und persönliche Assistenten, nimm alle Leute, die auf irgendeine Art und Weise was mit dem Kopf machen, was aber auf irgendeine Art und Weise eigentlich repetitiv ist. Ich wirklich glaube, dass die allermeisten noch nicht wahrhaben wollen, in welchem Ausmaß einfach das in Zukunft keine Menschen mehr machen müssen.
Also ich muss, wir werden gleich hören, was mir Rudi Redakteur zusammengefasst hat. Der ist alles andere als perfekt, aber den habe ich mir gerade angefangen zu bauen. Das ist ein Redakteur, der mit zuarbeitet. Du weißt, dass ich seit 10 Jahren mir einen Redakteur wünsche bei Immocation. Wir haben zwischenzeitlich auch schon welche eingestellt. Es hat nie funktioniert. Ich habe das erste Mal das Gefühl, eine Schwelle überschritten zu haben in der Qualität, die mir quasi zugearbeitet wird, jetzt mit KI. Ja, also kann ich dann das rausschicken, was der macht? Nein. Aber habe ich eine gute Vorbereitung? Ja, also das ganze Recherchieren und so, krass. Also krass, ne? Also da kann ich es mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Okay, also nehmen wir an, das heißt, das kostet viele Jobs. Glaubst du denn, man ist jetzt mit Immobilien dann schnell genug? Also wenn ich jetzt Panik kriege, okay, mein Job ist bald nicht mehr da, muss ich ja ganz schön Gas geben mit Immobilien, ne? Weil wir ja schon sagen, das ist eigentlich ein Long Game. Also jetzt.
Es macht immer Sinn, mit Immobilien früh anzufangen, weil einfach dann an all diese Mechanismen ja langfristig arbeiten. Aber ehrlicherweise dauert es ja auch nicht lange, ne? Also ich rede jetzt mit meinem Gefühl eher über so eine vielleicht 10-Jahres-Perspektive. Ja. Bis das so richtig, ne? Also auch jeder, der jetzt sagt, ach, glaube ich nicht, ja, nicht morgen, auch nicht, vielleicht auch nicht nächstes Jahr oder übernächstes. Ja. Aber ich habe immer die Leute im Kopf, die 1999 erklärt haben, nee, die Leute werden ja nicht online Klamotten kaufen, die kann man ja gar nicht anprobieren.
Ja. Also deswegen habe ich genau die Frage gerade auch so gestellt. Ich glaube auch, also
die Zeit dafür ist da. Also
ich möchte aber nicht.
Ich glaube, ich kann ja, also was wir schon gesehen haben, was du in 2-3 Jahren mit Immobilien aufbauen kannst, wenn du einfach am Ball bleibst. Die erste dauert ein halbes Jahr, weil du in aller Ruhe und du brauchst Zeit zum Lernen und so weiter und dann findest du noch nicht so viel. Die zweite dauert, wenn du das möchtest, 3 Monate. Die dritte dauert dann noch 2 Monate. Die vierte dauert 1 Monat. Also absolut genau das beobachten wir und das ist total nachvollziehbar, weil man besser wird. Der Zugang zum Markt und so weiter ist überhaupt gar kein Problem, sich eine solche Versicherung innerhalb von 1,5 Jahren aufzubauen.
Ja, aber das ist nicht so, dass dann in 1,5 Jahren der Cashflow da ist, der deinen Job ersetzt. Das, glaube ich, geht nicht. Also geht alles, aber ist mit extremen Risiken verbunden, wenn man das probiert. Und ich will einfach nur...
Nicht den ganzen Job und nicht dauerhaft.
Ja, okay, genau. Nicht, ja, genau. Ich will aber da das Glücksrittertum nicht supporten quasi und sagen jetzt dann, voll Harakiri, okay, ich mache irgendwie versuche ein Riesenprojekt oder irgendein Riesen-Fix-and-Flip-Deal oder so, sondern wirklich solide langfristig denken, aber was dann eben ja passiert ist, also wenn, wie du sagst, ich nehme jetzt, ich fange jetzt an, das aufzubauen, ich schaffe mir eine Basis, du hast plötzlich auch einen Job, du hast möglicherweise eine Alternative, in der du arbeiten kannst, mit einem möglicherweise sogar viel besseren Stundenlohn. Wenn du nämlich ja mal ein bisschen einen Nährboden hast, vielleicht ein paar Objekte oder also Wohnungen, oder du hast schon das erste Mehrfamilienhaus, wir haben es oft vorgerechnet, wenn man ein Mehrfamilienhaus parallel zum Hauptjob entwickelt, was da schon rauskommen kann, wenn du dich schon in die Position bringst, in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren sowas zu können, dann kannst du einfach sagen, ja, also das machen ja viele bei uns in der Community, die kündigen ihren Job quasi proaktiv und sagen, jetzt entwickle ich Mehrfamilienhäuser, das ist viel lukrativer für mich. Dann hast du das zumindest als, du musst ja nicht deinen Job kündigen, aber wenn das eben dahin läuft, dann kannst du sagen, ich mache jetzt das und versuche damit dann wirklich auch, du hast ja plötzlich Zeit. Also in dem Moment, wo dein Job wegfällt, kannst du ja in dieses Immobilien-Game plötzlich richtig Zeit reinstecken. Ist aber ein Problem, wenn du das noch nicht angefangen hast. Weil wenn du jetzt deinen Job verlierst, wirst du kaum die erste Immobilie kaufen können, weil es schwierig wird mit der Bank. Wenn du es aber schon angefangen hast und im Immobilienspiel schon drin bist, dann hast du einen Nährboden, auf dem du unternehmerisch tätig sein kannst, der dir dann die Einnahmen beschert. Okay, also saugeiler Gedanke, ne? Ich war gerade auch wohl im Vorgespräch, wo du das gesagt hast, ja klar, ne? Logisch, das ist, wir müssen jetzt über Absicherung, wir reden immer davon, passives Einkommen, ich weiß auch ganz am Anfang, ne? Passives Einkommen braucht jeder Mensch im Leben. Die Frage ist nur, wann? Ja, also irgendwann kommt ein Punkt, da willst und kannst du nicht mehr arbeiten. Da gibt's manche, die mit 80 noch fröhlich ihre Unternehmen führen und so, natürlich. Aber ganz ehrlich, jeder hat die Vorstellung, dass er irgendwann passives Einkommen bekommt. Und sowas kann das halt massiv nach vorne ziehen, ne, dass du wirklich darauf angewiesen bist, dass da zumindest ein anderes Einkommen reinkommt.
Zumindest vorübergehend. Ne? Ja. Und ob du dann aus deiner Wohnung oder deinem Haus ausziehen musst, also da hilft es dir nicht, dass du 3 Jahre später wieder dasselbe Einkommen hast. Diesen Schmerz, den durchlebst du dann trotzdem erstmal, wenn du in dem Moment nicht sauber aufgestellt bist. Ne?
Ja. Okay, das ist eine Wahrheit zum Vermögensaufbau, die mit Sicherheit richtig ist. Zweitens, der Immobilienmarkt. Was gibt's Neues an News? Ich habe eine extrem lange Liste, wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt. Also was wir nicht machen jetzt in diesem Format ist, dass wir alle News im Detail vorlesen. Da könnt ihr einfach auch im Zweifelsfall die KI fragen mittlerweile, was steht genau in welchem und so weiter. Ja, aber wir wollen es einordnen, was denn verschiedene Themen bedeuten. Ne? Es gibt zum Beispiel jetzt dann ein Entwurf fürs also Mietrecht 2, ne, wo einiges drinsteht, was das für Vermieter bedeutet, machen wir gleich solche Sachen. Aber ein paar Dinge, die wir aufgeschnappt haben. Erstmal, was, glaube ich, das große Thema ist, habe ich letzte Woche mein Video dazu veröffentlicht. Die Bundesanleihen sind auf ein 15-Jahres-Hoch geklettert. Das ist ziemlich vielen Leuten aufgefallen. Ja? Und das ist ja auch, das korreliert ja alles miteinander. Also wenn man es nochmal einsortiert, die Bundesanleihen oder auch der Swap-Satz für 10 Jahre, das ist was man sich angucken kann, was so ein bisschen eigentlich ein Vorläufer ist für das, was du nachher an Bauzinsen bekommst. Also wenn du dir dann Geld von der Bank leist, um eine Immobilie zu kaufen. Und auch da sehen wir die genau korrelieren sie nicht, ne? Aber trotzdem sind die Bauzinsen eigentlich auch ziemlich hoch. Die sind 2023 waren sie jetzt nochmal höher. Also man kann nicht davon sagen, die Bauzinsen haben jetzt den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht. Aber fast. Ja? Also die sind relativ stark hochgegangen. Das hat sich auch vor 1, 2 Wochen eigentlich schon abgezeichnet. Es war klar, das hängt alles an der Inflation. Die Inflation wiederum hängt im Moment sehr stark dann mit dem Ölpreis zusammen. Das wiederum hängt am Iran-Krieg. Da gibt es jeden Tag irgendwie wechselnde Nachrichten dazu, was ihr mit Sicherheit auch verfolgt und mitkriegt. Ja? Mal ist man ins Friedensgespräch, mal bricht man sie ab, dann gibt es wieder Angriffswelle, dann wieder doch nicht. Das alles hat darauf natürlich massiv Einfluss. Was man aber eben langsam beobachten, dass seit 1. März, da ist der Iran-Krieg losgegangen, was jetzt auch schon echt ein Zeitraum ist. Wir beobachten das seitdem. Und dann muss man jetzt wirklich sagen, der Iran-Krieg hat einen Aufschlag von, das hat auch Professor Michael Vogtländer gesagt, der das auch analysiert, da habe ich das auch aufgeschnappt, der sagt auch so, Iran-Krieg 0,5 bis 0,6 Zinsen. Irgendwie. Ich habe ja das Gefühl, es ist vielleicht so 0,3 bis 0,5, ist aber egal. Also irgendwie so, sagen wir mal, ein halbes Prozentpunkt sind die Bauzinsen eigentlich durch den Iran-Krieg jetzt hochgegangen und sind damit dann schon wieder auf einem Niveau, das einfach wirklich fast auf dem von 23 ist, fast quasi ein 15-Jahres-Hoch-Niveau, was schon interessant ist. Und ich packe das noch zusammen mit einer zweiten Zahl, das Baufi-Neugeschäft. Warum ist das relevant? Also Baufi sind Baufinanzierung, also das, was an Geschäft gemacht wird mit Immobiliendarlehen, wenn ihr eine Immobilie kauft und euch dafür Geld leiht von der Bank. Und interessant ist, dass es im Mai stark zurückgegangen ist. Ja, ich habe auch hier so eine Grafik mit Balken, wie stark, wie groß das quasi war. Und man sieht, das ist 2022. Die ersten Monate hat das quasi gepiekt. Da waren das über 25, einmal sogar über 30 Milliarden pro Monat, was da in Deutschland Baufi-Neugeschäft gemacht wurde, Wohnungskredite an Privatpersonen. Und dann geht das so, das halbiert sich fast. Es geht fast runter auf 10, es geht auf 12 runter irgendwie im Jahr 23. Und dann geht das so langsam hoch, so in kleinen Treppchen. Hat nie ganz die Spitze erreicht von 2022, aber hat im Jahr jetzt 2026 so bei 20 Milliarden angefangen, geht im März nochmal deutlich hoch auf fast 25 Milliarden, um dann runterzugehen. Dann geht eine relativ steile Treppe jetzt runter, Irankrieg beginnt, Unsicherheit, und jetzt war die These, die Treppe geht jetzt weiter runter. Also jetzt ist die Zinsen gehen hoch, das heißt, die Leute haben weniger Lust, Immobilien zu kaufen, weil sie ja mehr fürs Geld bezahlen müssen. Käufer und Verkäufer finden wieder schlechter zueinander, was wir wieder toll finden für den Einkauf, aber im Verkauf es schwieriger macht. Und jetzt kommen aber die Baufi-Neugeschäftszahlen und wir sehen, die sind im letzten Monat gerade wieder hochgegangen. Also das war irgendwie so ein bisschen so ein Aufatmen, also Transaktion, also ein Aufatmen im Markt. Ne? Uns ist das als Buy-and-Hold-Investoren dann mal eher komplett wurscht. Wir reden gleich über unseren Verkauf, aber also über unsere Handelsdeals. Aber das war interessant, dass im letzten Monat jetzt trotz hoher Zinsen, da sind wir jetzt übrigens bei eben 20 Milliarden Baufi-Geschäft, was, glaube ich, für, sagen wir mal, die Banken und die Finanzierungsvermittler ein ordentliches Niveau ist. Die dürfen sich freuen, die haben schon quasi Geschäft machen können. Wir nehmen aber trotzdem wahr, und das war jetzt noch vor, also das sind Zahlen aus Juni noch von dem Baufi-Geschäft, und unsere Wahrnehmung ist jetzt aus den letzten Monaten: derjenige, der anfangen will, in Immobilien zu investieren und jetzt durchstartet, wird gerade weniger.
Es sind gerade weniger Menschen, die sich, ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, die sich trauen, sich auf den Weg zu machen und anzufangen, in Immobilien zu investieren. Also das sehen wir können wir an ganz vielen Indikatoren irgendwie, die wir in dieser riesen Community sehen, festmachen. Und das ist ganz interessant, ne? Weil es gab eine Zeit, wo quasi sinngemäß jeder Friseur jedem vor ihm auf dem Stuhl auch noch empfohlen hat, ey, kauf doch am besten auch noch Immobilien, ja. Und diese Phase ist jetzt gerade einfach nicht, ne? weil es ist leicht, oberflächlich erstmal quasi lauter Dinge zu finden, warum das jetzt möglicherweise eine schlechte Idee ist, angefangen von schlechter Presse irgendwie und Mietregulierung und Zinsunsicherheit und so weiter. Und dann gibt es mit Sicherheit auch viele Leute, die sich irgendwie ein bisschen Angst um die eigene wirtschaftliche Zukunft und so weiter machen. Aber eigentlich sind ja solche Märkte, in denen viel Unsicherheit herrscht und nicht jeder zu wissen meint, das muss man jetzt machen, die, in denen es die besten Chancen gibt. Und genauso kommen, glaube ich, auch diese Zahlen zustande. Also es drängen weniger Einsteiger auf dem Markt, was an sich erstmal eine gute Nachricht für jeden ist, der sich auf den Weg macht, weil es weniger Konkurrenz gibt. Aber die Leute, die sich auskennen, also die Fortgeschrittenen, die Profis, die sehen riesen Einkaufschancen und kaufen Immobilien, wie sie lange nicht gekauft haben. Also ich habe die Tage wieder mit einem befreundeten Unternehmer gesprochen, der jetzt, ich glaube, 450 Einheiten gerade hat und meinte, hey, das sind goldene Zeiten, die jetzt hier gerade laufen beziehungsweise anbrechen, weil ich einfach wirklich mit allem, auch was mir KI und so weiter an neue Automatisierung ermöglicht, auf eine Art und Weise gerade einkaufen kann, also am Fließband Angebote prüfen, da dann, wo ich dann als Mensch gebraucht werde, reingehen und dann wirklich den Unterschied machen, verhandeln. Und ich habe gerade wirklich die Chance, ganz, ganz tolle Objekte zu kaufen. Und am Ende, also ich zitiere einmal Markus Befort, wie gefühlt jeden Podcast, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich, sind ja die Zinsen auch einfach nur eine Zahl in einer großen Kalkulation. Also im Prinzip ist das total egal, ob die Zinsen bei 2, 4, 6 oder 8% sind. Die Frage ist nur, wie die ganzen anderen Zahlen aussehen. Also für wie viel Geld kaufe ich denn? Wie viel Geld kriege ich von der Bank? Was für Mieteinnahmen darf ich erwarten im Hier und Jetzt? Wie viel Mieteinnahmen darf ich in Zukunft erwarten? Und so weiter und so fort. Und mit all diesen Faktoren gibt es einfach gerade mehr als genug Immobilien, die sich rechnen. Auch bei 4,3 oder 4,4% 10-Jahres-Finanzierungszinsen. Ich glaube, das ist der Effekt, den wir sehen. Also viele Leute, die sich auskennen, kaufen Immobilien und nutzen die Chancen, die es im Markt gibt. Es ist aber nicht die große Masse von Einsteigern, die quasi gerade dieses Volumen treibt. So, ne?
Ja, genau. Also wir sind gespannt, in welche Richtung das geht. Das ist gefühlt so ein Auf und Ab die ganze Zeit in einem relativ schmalen Band. Also ich meine jetzt nicht nur Zinsen, ich meine alles, was da reinspielt. Und je länger das einfach dauert mit dem Iran-Krieg, jetzt haben wir eben die Inflationsdaten ja bekommen, ne, im Juli 2,8%, das ist hoch. Das gucken wir mal, wenn die nächsten kommen, vom nächsten Monat oder übernächsten Monat, werden wir sehen, ob dann wieder der Markt eben davon ausgeht, dass es noch mehr Zinsschritte gibt. Im Moment gehen wir davon aus, dass es 2 Zinsschritte gibt bis Anfang 2027 von der EZB. Das steckt da jetzt drin und genau, also für mich auch total fein. Wir haben uns gerade entschlossen anzukaufen. Wir werden euch mitteilen und mit auf die Reise nehmen, was wir da ganz genau machen. Nur müssen wir uns dazu zuerst mit unseren Co-Investoren treffen. Ja, wir sind ja mittlerweile schon kleines Unternehmen, auch immobilientechnisch geworden. Da kann man nicht mehr einfach sagen, wir kaufen morgen an und dann geht's los. Sondern da brauchen wir erstmal eine Strategiesitzung, wie das so ist. Die machen wir aber.
Wir gehen dann ja nicht hin und kaufen 2 Wohnungen. Das letzte Mal, als wir eine Strategie festgelegt haben, haben wir 20 Mehrfamilienhäuser gekauft für knappe 20 Millionen Euro, glaube ich, oder 17 Millionen Euro in Summe. Mhm. Tut gut, wenn man vorher einmal weiß, in welche Richtung man laufen will, bevor man dann maximal beschleunigt.
Vor allem freue ich mich drauf, die ganzen Learnings. Die ganzen Learnings, die wir, wir machen das mit Bodo Martin, ne, mit der BMS.
Was wir alles nicht nochmal machen.
Und das ist worauf ich jetzt richtig Bock habe im Ankauf. Wir definieren das Traumhaus. Also Baujahr, Grundrisse, das und das und das und das definieren wir und das suchen wir. Hast du das 2021 gemacht? Hat der Makler dich ausgehalten und gesagt, ja, so sieht mein Traumhaus auch aus, aber kriegen tue ich es halt nicht. Ja? So, na Pech. Also das haben viele das Traumhaus, schön. Ja, du kannst hier ins Bieterverfahren einsteigen für die gammelige Bude um die Ecke, wenn du willst, so ungefähr. Das ist jetzt anders. Ja, jetzt können wir ganz in Ruhe unser Traumhaus hoffentlich finden. Also da freue ich mich drauf. Genau, und was der Markt macht, jetzt hängt ein bisschen in der Inflation, das wieder an den Zinsen. Ich habe jetzt hier... dieses ganze News-Thema. Ich mach kurz, ich habe hier einen Kommentar bekommen, nur der Vollständigkeit, aber was ist denn mit dem angeblichen Kredit-Turbo, wenn sich die Kreditbremse dann für die Banken ab 2027 löst? Haben wir, glaube ich, schon kurz erwähnt, ne? So ein Kapitalpuffer für Banken, den die vorhalten müssen, der soll aufgelöst werden. Das ist ein positives Signal übrigens aus der Politik, ja, in Richtung Immobilieninvestoren. Und da gibt's unterschiedlichste Interpretationen von, okay, das löst eine Schwemme an Geld aus. Man kann jetzt plötzlich Immobilien viel einfacher finanzieren, viel leichter 100% Finanzierung bekommen, alles ab 2027 dann ganz einfach. Wir haben wirklich einen Insider, der selber Bankenprüfer ist in der Community. Der hat uns eine sehr, sehr lange Mail geschrieben. Der Dennis, ich sag mal nur den Vornamen, ja, aber also vielen Dank. Es war auf jeden Fall extrem aufschlussreich, der da deutlich zur Vorsicht mahnt und sagt, also das so funktioniert das Spiel nicht. Ne? Also das wird ein bisschen Handlungsspielraum geben, klar. Aber das bedeutet nicht, dass einfach die plötzlich jeder 100% Finanzierung kriegt oder dass alles viel einfacher wird. So wie groß der Effekt ist, kann man nicht sagen. Es ist sicherlich auch ein Effekt, den es dann geben wird. Vor allem tut es, glaube ich, quasi eine Stimmung gut. Und wann tut euch das gut? Euch tut das gut, wenn ihr Immobilien verkauft. Ja, also wenn ihr Immobilienhändler seid, sind wir auch, werden wir gleich auch noch kommentieren. Wisst ihr wahrscheinlich auch, ne, dass wir das auch machen. Freuen wir uns, weil dann können unsere potenziellen Kunden leichter finanzieren. Unsere potenziellen Kunden jetzt nur auf einer anderen, ja, also wir verkaufen Wohnungen und im Einkauf machen wir eher Häuser. Aber beim Einkauf ist es schön, wenn unsere Konkurrenten schwerer finanzieren können, ne, weil wir strengen uns an und kriegen das wahrscheinlich hin zu finanzieren. Und das ist ein Thema, was da reinspielt. Und jetzt wieder den Bogen zu schlagen, warum habe ich das gerade noch reingeworfen in den Markt? Es beschäftigt mich immer wieder, wenn wir solche Videos machen und dann auch sehen, dass das Video, was ich dazu gemacht hatte, hat ganz viele Aufrufe bekommen und haben ganz viele Leute dann geschaut im Verhältnis. Da habe ich mich gefreut, aber denke mir auch immer wieder, es ist so, soll ich so blöd sage, da habe ich einen eigenen Inhalt, es ist so irrelevant. Also es ist so, ihr könnt euch natürlich verschiedene Szenarien ausmalen. Ihr wisst das ja sowieso alle nicht, wir ja auch nicht. Also Kapitalpuffer können wir im Detail analysieren, macht uns auch Spaß, ja, was da genau dahinter steckt. Aber jetzt wissen wir aber auch nicht, wo die Inflation hingeht und was der Trump macht und so weiter. Ich würde lieber Stefans Wahrheit zum Vermögensaufbau zuhören von Kapitel 1 und sagen, möglicherweise ist Anfangen nicht schlecht. Wenn gerade wenig Leute anfangen, ist das ein noch glückliches Umfeld eigentlich. Und würde wirklich das Heft in die Hand nehmen und Immobilien suchen, die sich jetzt rechnen, die gibt's, ja, wie Sand am Meer. Und dann besser früher als später.
Das ist die einfachste und kürzeste Wahrheit zum Vermögensaufbau. Die könnten wir jedes Mal wieder erzählen. Warten ist nie richtig.
Genau.
Warten ist nie der richtige Weg für Vermögensaufbau. Genau. Egal womit.
Wie du so schön gesagt hast, es kam noch niemand zu uns, ne? Und hat mal gesagt, Mensch, Jungs, ich hab mich entschlossen, vor 3 Jahren noch 2 Jahren zu warten. Das war so geil.
Das war der Hammer.
Jeder kommt und sagt, boah, hätte ich das 5 Jahre früher gemacht. So. Und der denkt nicht nach über Marktphase, wie war das dann 5 Jahre früher, hätte er, sondern was der meint ist, boah, krass, natürlich funktioniert das, wenn man weiß, wie es geht, unabhängig von der Marktphase, wenn man ein bisschen mittel- bis langfristig denkt in den Deals.
Okay. So, ich möchte mal kurz, weil du gerade gesagt hast, Suchprofil, ich mache mal kurz Gebäudemodernisierungsgesetz, ne, weil das finden wir interessant. Das ist jetzt verabschiedet, also das ist quasi das Heizungsgesetz Folge 2, wenn man möchte. Erstmal oberflächlich klingt das ja gut, Technologieoffenheit, wer will, kann weiter Gasheizung einbauen und so weiter, soll jeder machen, was er will. Ne? Das ist ja das, was alle immer gefordert haben hier, niemand soll mir irgendwelche Verbote machen. Der Teufel steckt im Detail, weil es sind insbesondere 2 Dinge drin, die für uns Eigentümer wirklich problematisch sind. Das eine, ich muss nach und nach eine sogenannte Biogastreppe, heißt es, glaube ich, also den Anteil an Biogas, den ich verwende, erhöhen, indem ich sicherstelle, dass ich das entsprechend beschaffe. Davon gibt es A, noch nicht viel, B, ist das teuer, C, wenn jetzt das quasi allgemein für alle möglichen Gasheizungen gilt, ist das gut möglich, dass das eine richtige Kostenfalle wird. Also, dass ich einfach wahnsinnig viel, überproportional viel Geld ausgeben muss für den Biogasanteil, der mit der Zeit immer höher wird, den ich beimischen muss. Ne? Also, es kann sein, heute ist alles noch super, aber nach und nach wird das über diesen Biogasanteil zu einer Kostenfalle. Ja, das sind natürlich Heizkosten des Mieters, die kann ich umlegen. Aber nein, der Mieter hat ja nicht dadurch mehr Bruttomiete im Haushaltsbeutel. Mieter denken in Bruttomiete, in Gesamtmiete. Entsprechend weniger können sie bei der Wohnung dann für die Kaltmiete bezahlen. Das hat also auf jeden Fall einen Einfluss auf die Mieteinnahmen, die ich erwarten darf und auf den Wert der Immobilie. Und genau das Gleiche gilt für die CO2-Bepreisung, die jetzt ja dann bald einem freien Markt unterliegt. Der CO2-Preis wird viel, viel teurer werden. Und je nachdem, welche Gebäudeenergieklasse ich habe, also wo ich da beim Energieausweis stehe, wo natürlich auch die Art der Beheizung, also auch Gas, dann eine Rolle hat, ne, wie ich eingestuft werde, muss ich als Vermieter einen Teil und teilweise auch einen recht hohen Anteil dieser CO2-Kosten in Zukunft selber tragen und darf sie nicht an den Mieter weitergeben. Auch das schmälert deutlich das, was ich an effektiven Einnahmen nach Kosten aus der gleichen Immobilie erwarten darf. Last but not least gilt das Gleiche auch für Netzentgelte, für das Gasnetz. Wenn das Gasnetz dann aber von immer weniger Leuten verwendet wird, ist das Ergebnis, dass die Kosten des Netzes auf immer weniger Eigentümer verteilt werden, also dass auch diese Kosten steigen. Also kurzum, wer jetzt ernsthaft noch drüber nachdenkt, eine neue Gasheizung in ein Gebäude einzubauen, sollte sich mit dieser Materie im Detail beschäftigen und wirklich verstehen, was das auf 10, 20, 30 Jahre für einen Einfluss hat, inklusive dem Blick auf die Banken, inklusive einem möglichen Wertverlust der Immobilie, dadurch, dass ja auch jeder Käufer, jeder Zukünftige diese ganzen Kostenfallen irgendwann sieht. Und wahrscheinlich ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt ohne Zwang, aber aus wirtschaftlich-ökonomischen Erwägungen heraus, einmal mehr sich die Frage zu stellen, wie kann ich es denn sonst lösen, über Fernwärme, über Wärmepumpe, vielleicht irgendwie noch mit anderen strombasierten Lösungen, wo man aber dann ganz schnell auch an Grenzen dessen kommt, was da wirklich möglich und erlaubt ist. Aber das Thema muss jeder verstehen, der sich mit der Sanierung von Häusern und dem Energieträger beschäftigt, weil es geht, einfach Gas einbauen hat möglicherweise sehr, sehr kurze Beine.
Genau, wir haben einen schönen Insta-Post auch dazu gemacht. Das ist jetzt ein absoluter Pflichtpunkt im Ankaufscheck. Ich muss es verstehen.
Und ein toller Punkt für die Verhandlung. Wer das verstanden hat, rechnet das jedem Immobilienverkäufer vor.
Genau. Aber ich muss es verstehen, bitte. Wirklich, wer ankauft, muss es verstehen. Und auch kommunale Wärmeplanung einmal vorher gecheckt haben. Gibt es das, gibt es nicht und so weiter.
Dann möchte ich noch einen aus einer ähnlichen Richtung, wenn ich darf. Die BEG Einzelförderung für diverse Energiesparmaß, also lass mal Dämmung und was auch immer, solche Maßnahmen.
Du bist bald Energieberater hier so mit so viel. leiden.
Wurde reduziert, ich glaube mit relativ wenig Vorlauf auch irgendwie, und dann war wieder großer Aufschrei. Ich will es gar nicht im Detail quasi jetzt kommentieren, was war vorher erlaubt und was jetzt nicht mehr. Das ändert sich sowieso gefühlt alle paar Wochen. Für mich ist der größere Trend dahinter interessant. Es steht fest, irgendwann müssen die Immobilien CO2-neutral sein. Ne? 45, so EU und so weiter, steht alles fest. Stellt auch niemand in Frage, ist so. Auf dem Weg dahin gab es am Anfang sehr, sehr viele Möglichkeiten, Förderungen in Anspruch zu nehmen für alles Mögliche. Und wir haben immer gesagt, das wird irgendwann weniger werden. Ne? Also wer das auch nur lange genug in die Zukunft schiebt, die Pflicht, die Dinge zu tun, wird irgendwann bleiben. Aber der Staat wird es irgendwann nicht mehr fördern, weil er sagt, sorry, also wer es jetzt 10 Jahre lang nicht gemacht hat und die ganzen Möglichkeiten nicht genutzt hat, okay, dann wollte er offensichtlich nicht, dann soll er es halt jetzt so machen. Ich glaube, dass das ein übergeordneter Trend ist, der von mir aus ein bisschen in Wellen läuft, aber es wird einfach so sein, dass in Summe die Förderungen für diese ganzen energetischen Maßnahmen in der Tendenz eher weniger werden. Es ist sowieso weniger Geld im Topf, das verteilt werden kann, aber auch wenn man sagt, hey, sorry, wir haben es euch lang genug gesagt, es ist alles klar, wohin dieser Weg führt, nehmt es in Anspruch, wenn ihr könnt, und ansonsten ist okay, und dann gibt's das halt irgendwann nicht mehr. Und deshalb würde ich einfach davon ausgehen, es ist nach wie vor clever, auch wenn es keinen großen Zwang gibt, auch wenn 2045 noch weit weg erscheint, sich die Gedanken jetzt zu machen und zu schauen, welche Förderung kann ich denn jetzt gerade bekommen und mitnehmen, und nicht darauf zu hoffen, dass ich das in 10 Jahren dann auch noch bekommen kann.
Genau. Ich möchte weitersprechen über Mietrecht 2 und das versuchen, relativ kurz zusammenzufassen und dann vor allem die Quintessenz, die wir auch seit Jahren, glaube ich, so erzählen. Also es gab eine erste Lesung eines Gesetzesentwurfs, Mietrecht 2 heißt das, da stehen einige Dinge drin, die private Vermieter betreffen. Es kann sich also noch ändern, ja, es ist also noch nicht verabschiedet, aber es ist, glaube ich, sinnvoll, da mal schon mal reinzugucken. Ich mache es ganz kurz, die vorübergehende Vermietung Kurzzeit inklusive Möblierung. Guckt rein, wenn das euer Geschäftsmodell ist, hört den Podcast, den ich aufgenommen habe mit Arkadi, der kommt noch raus und da gehen wir im Detail durch. Es ändert sich, ja, ein bisschen was, aber nicht so viel, wie man denkt. Das kippt das Modell tatsächlich nicht. Also vieles davon war auch vorher schon so ähnlich, vor allem geht es um Transparenz. Witzigerweise, was wir immer so gesagt haben, naja gut, wenn du halt, sagen wir mal, jetzt einen billigen IKEA-Tisch für 5 Euro reinstellst und dann das Doppelte an Miete nimmst, das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Witzigerweise hat der Gesetzgeber das jetzt ehrlich gesagt unterstützt, weil er sagt, pauschal darfst du 10% mehr nehmen, wenn du möblierst. Erst darüber musst du vorrechnen quasi. Das heißt, du kannst jetzt den IKEA-Tisch reinstellen und 10% mehr nehmen. Das ist aber ein kleines Detail an sich. So, es ist ein paar Dinge sind klarer geregelt. Bist du unter 6 Monate, gilt die Mietpreisbremse definitiv nicht. Das heißt, du kannst quasi zu Preisen vermieten, wie du möchtest. Darüber hinaus musst du aber ausweisen, verargumentieren und so weiter. Also guck da rein, im Zweifelsfall im Detail, Möblierungszuschlag. Dann für mich das Relevanteste hier, Indexmietendeckel. Indexmiete bedeutet, ich vereinbare einen Mietvertrag und dort schreibe ich rein, dass die Miete über die Jahre immer mit der Inflation steigt. Wenn es neue Inflationsdaten gibt, steigen die Mieten. Ist eigentlich ganz fair und ganz praktisch. Wir sagen ja an vielen Stellen auch, die Miete steigt mit der Inflation. Ja? Und jetzt will man sagen, wenn sie aber mehr als 3% beträgt, dann ist das jede Prozent, was draufkommt, wird nur halb gezählt. Also offensichtlich der Wunsch, hier rein zu regulieren, da sagt man halt gut, ab 3% alles drüber nur noch die Hälfte. Ja, dämmt logischerweise das Mietenwachstum. Ich kann mich darüber jetzt sehr aufregen und einfach ne, von einer, wir sind logischerweise der Meinung, dass ein freier Markt sehr viel besser funktioniert bei Immobilien. Wir sind der Meinung, dass Regulierung generell das Thema schlimmer macht. Es wird keine neue Wohnung dadurch gebaut, es wird keine Mieter am Ende besser gehen, dadurch, dass wir da rein regulieren. Das sieht man an ganz vielen anderen Beispielen. Irgendwann, wenn du es übertreibst, gibt es Beispiele dafür, Kuba und so weiter, ja, verfallen die Immobilien. Du brauchst nicht mehr renovieren oder irgendwas machen, weil du kannst dir eh nicht leisten. Also das macht überhaupt keinen Sinn, das zu Tode zu regulieren. Regulierung ist nicht richtig. Aber jetzt finde ich es auch nicht so schlimm, ne, dass die Indexmiete dann quasi bei jedem Prozentpunkt nur noch die Hälfte macht und sollte, und da komme ich leider drauf, meine Kalkulation nicht kaputt machen. Es gibt noch ein paar weitere Sachen wie Schonfristzahlungen bei Kündigungen und so. Also muss man dann schon genau reingucken, dass sich einfach ein paar Dinge ändern. Das muss man dann wissen, sobald das in Kraft tritt. Was ich krass finde, was jetzt auch, also das hat jetzt nichts mit Mietrecht 2 zu tun, an der Stelle auch gleich mit reingenommen, bevor wir da eine Quintessenz draus ziehen. Die Mietpreiskontrolle wird verschärft. In Berlin gibt es, ich lese es hier vor, einen Mietenscan, der läuft seit Juni 2026, automatisierte Prüfung öffentlich zugänglicher Mietinserate gegen den neuen qualifizierten Mietspiegel 2026. Die erste Auswertung hat ergeben, 7000 irgendwas Inserate erfasst, 4500 auswertbar, bei 2102 Inseraten Verdacht auf Verstoß gegen Mietpreisbegrenzung. Die Vermieter werden angeschrieben. Wie viel wirklich rausgehen, weiß man nicht. So ein ähnliches Ding quasi gibt es auch in Frankfurt, Hamburg, München und so weiter. Auch das Jobcenter wird jetzt schon angehalten, quasi mit reinzugucken, zu sagen, im Zweifelsfall bitte gucken, dass hier nicht über der Mietpreisbremse vermietet wird und im Zweifelsfall das zu rügen und sich das Geld zu holen. Ich glaube, Stefan hat es am meisten hier auf diesem Kanal gesagt. Was haben wir denn immer gedacht die letzten Jahre? Also ich hoffe, es hat niemand von euch gedacht, naja, wir werden jetzt mal einfach zu Mondpreisen vermieten und erwischt werden wir sowieso nicht. Also ja, wahrscheinlich haben das ein paar gedacht. Ja. Aber darauf kann man noch kein Modell aufbauen. Und wenn ich jetzt reingucke in unseren Immobilienbestand, wenn ich überlege, was wir hier seit 10 Jahren erzählen, den Leuten empfehlen und wie Leute solide Immobilien kaufen, dann kaufen sie Immobilien meistens, das ist mal Punkt 1, in einer Underrent-Situation. Also oft kaufen sie eine Immobilie, die könnte ich für 10 Euro ortsübliche Vergleichsmiete, also vollkommen legale Miete, wenn ich die jetzt neu vermieten würde, und die, ja, dann könnte ich die für 10 Euro vermieten. Und ich kaufe die ein und sie ist für 5 Euro vermietet. Dann ist es meistens so, dass die Immobilie in einem ziemlich schlechten Zustand ist. Sie muss hochgemanagt werden. Man spricht gleichzeitig mit dem Mieter, einigt sich darauf, dass die Miete stückchenweise hochgeht oder auf einmal auf 8 Euro und dann in klein oder wie auch immer. Und dann nähert man sich diesen 10 Euro an. Und dann gehen wir davon aus, dass unsere Mieten, das in jeder von unseren Kalkulationen, ist entweder eine 2 oder eine 3% pro Jahr drin Anpassung, weil wir davon ausgehen, dass das die durchschnittliche Inflation ist. Ich hoffe, keiner von euch hat mit einer durchschnittlichen Inflation von 8% gerechnet. Ja, das gab's im Jahr, 2023 gab es solche Werte mal ganz kurzfristig, aber ansonsten sollten wir planen mit 2 oder 3% Inflation pro Jahr. Und die wird dann ja auch durch dieses neue, durch den neuen Indexmietendeckel nicht gedeckelt, sondern kann ganz normal mitgreifen. Und was auch sonst noch kommt, ne? Also erstmal die Mietpreisbremse, die ist schon lange da und ist verlängert und wird verlängert, wahrscheinlich wieder dann. Und das ist ja, das ist okay, damit können wir rechnen und damit können wir grundsätzlich leben. Wir müssen wissen, dass sie da ist. Was jetzt neu ist, es wird die Einhaltung auch wirklich kontrolliert. Wir haben ja oft über diesen Mietwucherparagrafen gesprochen. Das ist noch in Diskussion, ja, aber das könnte auch scharf geschalten werden dann. Müssen wir uns dann angucken, ob das wirklich passiert. Steht jetzt im Moment so noch nicht drin. Aber das führt dann dazu, dass wir auch wirklich im Strafrecht landen, wenn wir zu teuer vermieten. Alles zusammen in einem Topf. Das Modell, was ich gerade skizziert habe, funktioniert, weil es einfach ganz logischerweise legal ist und eine ganz normale Wertschöpfung ist. Wer probiert, irgendetwas krass auszunutzen, indem er sagt, naja, ich kann ja in München hier eine Wohnung kaufen und das kriege ich schon hin, die für 35 Euro zu vermieten, weil ich nutze sinngemäß die Notlage aus, dass jetzt hier ganz viele Leute bei mir Schlange stehen und irgendeinen Duppel finde ich, der jetzt 35 Euro dafür bezahlt. Natürlich funktioniert das nicht. Und jetzt kommt halt auch der Gesetzgeber langsam über die Jahre mit Dingen um die Ecke, vor allem mit, also da ist ja jetzt nicht eine krasse neue Regulierung drin, so empfinde ich das zumindest, werden andere jetzt vielleicht mehr aufschreien, ich empfinde das gar nicht so krass, aber vor allem mit neuen Kontrollen, die sicherstellen, dass wir die Dinge nicht einfach tun können, und ja, aber das, mich schockt es nicht.
Mich schockt es auch nicht, und nur nochmal, weil du es gerade nur im Nebensatz erwähnt hast, das funktioniert jetzt auch nicht mehr, wenn der Depp, den ich finde, das Amt ist, ne? Was ja Lara jahrelang irgendwie quasi vermeintlich, da gibt's ja Kosten der Unterkunft und dann nehme ich irgendeine ganz kleine Wohnung und dann bin ich da 3 oder 4 Leute unter und die zusammen haben einen Anspruch auf Kosten der Unterkunft in Höhe von absurd hohe Zahl und dann habe ich andere absurd hohe Zahl Quadratmeter Miete und freue mich ein Schnitzel und sage, ja, habe ich noch ein bisschen Arbeit mit dem Amt, aber dann kriege ich auf einmal Geld und das ist viel, 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 viel mehr als nach der Mietpreisbremse und so weiter erlaubt wäre. Also gilt jetzt nur für angespannte Wohnungsmärkte, aber ehrlicherweise sind das die meisten, in denen man diese Art der Vermietung machen würde. Ja. Das Amt möchte jetzt hingehen und möchte in Zukunft jeden Mietvertrag prüfen, also das Jobcenter möchte jeden Mietvertrag prüfen, ob der gegen die Mietpreisbremse verstößt, möchte dann den Bürgergeldempfänger oder Grundsicherungsempfänger, wie auch immer man das jetzt in Zukunft nennt, auffordern, das offiziell zu rügen, also quasi dagegen, gegen diese Miete Einspruch einzuheben. Das wird eine Mitwirkungspflicht, also wenn der Empfänger das nicht tut, dann riskiert er, dass sein Geld zusammengestrichen wird. So wird also sichergestellt, dass der als Vertragspartner des Vermieters das auch rügt. Und wenn diese Rüge dann rechtlich korrekt und den Formulierungsvorschlag gibt's vom Jobcenter, der muss nur noch unterschrieben werden, rechtlich korrekt erfolgt ist, danach muss der Vermieter die niedrigere Miete akzeptieren, die mietpreisbremsenkonform ist, das zu viel bezahlte zurückzahlen, im Übrigen an das Amt direkt. Ne? Also dann beim Amt eine Schuld, da darf man sich auch darauf verlassen, dass das Amt dann schon sicherstellt, dass dieses Geld am Ende auch auch reinkommt. Also dieses Modell, wer der Meinung war, damit an Mietpreisbremse und Co. vorbeiarbeiten zu können, dem wird gerade massiv ein Riegel vorgeschoben. Das ist ein Auslaufmodell, beziehungsweise das ist mit der Entscheidung der Jobcenter so vorzugehen, meines Erachtens abgeschafft. Ja, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis das dann überall bei jedem angekommen ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zur Kenntnis zu nehmen. Reiht sich ein, wie Marco gesagt hat, gerade in eine lange Reihe von ganz so blöd sind die in der Politik dann auch nicht, dass man meinen könnte, sie kriegen es nicht hin, die Dinge umzusetzen, die sie der Intention nach eigentlich längst beschlossen
haben. Also ich habe das Gefühl, sie sind relativ blöd in dem, was sie sich ausdenken, aber sie werden jetzt zunehmend schlauer, es dann auch auf die Einhaltung zu bringen.
Ja.
Okay, dann schließe ich ab mit dem IW Wohnindex fürs zweite Quartal. Da haben wir auch ein wunderschönes Chart gemacht, wer uns auf Instagram folgt. Aber in Wirklichkeit kommt es natürlich vom Professor Vogtländer, ja, vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, die machen da einen Wohnindex und die Mieten sind um 4% gestiegen und die Wohnungspreise um 0,8% nur. Ob man das jetzt, und na, jetzt muss man aufpassen, in Berlin, München steht sogar eine minus 1,9, München, Berlin minus 1,6. Das bedeutet, die Mieten laufen den Kaufpreisen quasi gerade davon. Die Renditen werden besser und das ist genau das, was wir die ganze Zeit sagen oder was seit 2022, 2023 gesagt wird, also nicht wir, sondern sehr viele, die Dekade des Bestands. Es macht einfach Sinn, hier Bestandshalter zu sein, ja, und von Mieten, steigenden Mieten zu profitieren und das ist ein weiterer Grund oder das der Hauptgrund, warum wir sehr viel Freude im Einkauf haben werden in den nächsten 6 Monaten.
Ich freue mich wirklich ich freue mich so hart auf die Offsite mit Bodo und Martin. Ja. Also auch, weil wir jetzt uns einfach dieses Mal mehr als ein Jahr gegeben haben, weil wir gesagt haben, wir wollen wirklich das alte Projekt mit diesen ganzen Entwicklungen, das wollen wir jetzt wirklich sauber zu Ende bringen, ne? Bevor wir jetzt wieder richtig Fahrt aufnehmen zusammen. Ich freue mich so sehr darauf, auf den Schlachtplan, da dann Vollgas zu geben. Das juckt mich jeden Tag in den Fingern. Am liebsten würde ich losrennen. Das ist noch Anfang Oktober, glaube ich, gell? Das war's.
Richtig, richtig.
Genau.
Genau, ansonsten ist am 10. September ist der nächste EZB-Entscheid. Das ist ja auch immer ganz relevant für den einen oder anderen. Okay, unser Portfolio, würde ich sagen. Nächste Rubrik.
Ich fange mal an mit genau BMMS, oder? Also mit Bodo und Martin. Wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal, glaube ich, schon berichtet, wir haben ja wahnsinnig viel Werte gehoben in den ganzen Häusern, die wir zusammen gekauft haben, indem wir Wohnungen saniert haben, Balkone angebaut haben, Allgemeinflächen schöner gemacht haben, also die Häuser einfach wirklich in einen völlig anderen Zustand gebracht haben, in dem Zuge auch auslaufende Mietverhältnisse dann in neuen sanierten Wohnungen zu attraktiven Mieten neu abgeschlossen haben, teilweise auch Leute dann im Haus umgezogen sind, in die schöner gewordenen Wohnungen, ne? Also mit Leuten wir einvernehmlich Lösungen gefunden haben, die gesagt haben, hey, ich hätte auch gerne so eine schöne Wohnung, ich zahle auch gerne eine andere Miete und so. Unterm Strich haben wir die Mieteinnahmen dramatisch gesteigert über die letzten 5 Jahre. Alles im Rahmen dessen, was gesetzlich völlig in Ordnung ist. Das ist ganz wichtig, das zu sagen und alles quasi dann einvernehmlich und so, nicht irgendwie auf irgendeine harte oder komische Art und Weise, einfach weil wir die Immobilien halt entwickelt haben, mit dem Ergebnis, dass da große Werte entstanden sind. Deshalb haben wir gesagt, lass uns mal mit den Banken darüber sprechen, ob wir dann nicht irgendwie einen Teil dieser Werte in Form einer Kapitalbeschaffung uns auszahlen lassen können, weil mit Geld auf dem Konto kann man tolle neue Projekte machen, ne? Auch mit Eigenkapitalrendite darf man immer ein bisschen gucken, was so, wo man möchte man hin, was für einen Beleihungsauslauf bei den Immobilien möchte man haben. Aber wenn zu viel Eigenkapital oder zu viel gehobene Werte quasi in der Immobilie schlummern, lässt man eigentlich Potenzial liegen, was man für tolle neue Sachen mit diesem Geld machen könnte. Ne? So ein bisschen gucken, wo man da rauskommen will. Wir haben dann mit zwei Banken jetzt Kapitalbeschaffung gemacht. Die erste Runde waren 1,5 Millionen Euro. Die zweite Runde, also mit der zweiten Bank, das war jetzt die Deutsche Bank in dem Fall. Die erste war die HVB. Die zweite war jetzt 1 Million Euro und ist jetzt auch abgeschlossen. Ist natürlich irgendwie eine Unterlagenschlacht und so bei der ganzen Komplexität, aber auch gut durchgelaufen, auch in dem Marktumfeld jetzt. Und haben jetzt in Summe 2,5 Millionen Euro rausgeholt, mit denen wir jetzt einfach wieder arbeiten und tolle neue Projekte machen können. Ne? Wenn man sich dann fragt, jetzt großer Schlachtplan und jetzt wollen wir mit den Jungs wieder viele Immobilien kaufen, wo kommt das Geld her? Ja, wir haben die alten Immobilien entwickelt, da Werte gehoben, das Geld holen wir uns von der Bank zurück aufs Konto. Die höhere Bankrate passt perfekt, also wunderbar in die gehobenen Mieteinnahmen. Also da ist mehr als genug Platz, da bleibt jede Menge über, rechnen wir ja ständig vor. Und damit haben wir jetzt eine gefüllte Kriegskasse, wenn man so möchte, für die Dinge, die wir angehen wollen. In dem Zuge haben wir auch vereinbart, dass ein paar Immobilien, die uns keine große Freude machen, weil sie ein so ein kleines Haus mit zwei Einheiten, das war mal in so einem Paket dabei, dass wir da eine Pfandfreistellung bekommen. Das heißt, das dürfen wir einfach verkaufen, ohne dass wir da extra was an die Bank zurückbezahlen müssen. Das gleiche für ein paar Wohnungen in der einen Gesellschaft, wo wir auch einfach merken, die machen uns mehr Arbeit und Sorge, als wir, dass wir damit glücklich sind. Von den Wohnungen haben wir jetzt zwei sehr kurzfristig auch schon verkaufen können für einen vernünftigen Kurs und ein bisschen Geld. Nach allem, was reingesteckt wurde, trotz jetzt der Marktphase auch überbehalten, also effektiv.
Darf ich das vorlesen?
Darfst du gerne?
Darf ich gerne vorlesen? Wir haben zwei Wohnungen verkauft, wirklich, also wir haben die nicht verkauft, weil wir damit Geld verdienen. Wichtig, wir reden gerade über unseren Buy-and-Hold-Bestand, nicht über den Immobilienhandel, sondern wir haben die aus dem Portfolio rausgenommen, weil wir gemerkt haben, das ist eine Problemlage, in der wir nicht mehr sein wollen, verursacht überproportional viel Arbeit.
Die Nerven.
Punkt. 83.000 Euro haben die beiden zusammen gekostet beim Kauf, die beiden Wohnungen. Dann haben wir investiert, sodass wir auf 101.000 Euro in Summe kamen, quasi Kaufpreis plus Invest, und haben jetzt verkauft für 135.500. Ein Wertgewinn von 33.600 Euro. Das finde ich ist jetzt echt gut. Also wir hätten die auch einfach ohne Gewinn verkauft. Wir haben ja zwischendrin eine Miete gehabt, Miete war 12.000 Euro im Jahr von den beiden Wohnungen zusammen. Da war wahrscheinlich locker, die Hälfte war eigentlich Cashflow. Ne? Die haben wir ein paar Jahre gehabt. Also da ist nochmal irgendwie 30.000 Euro sind nochmal entstanden. Also ich würde mal sagen, das hat 60.000 Euro, 63.000 Euro Vermögen gemacht. Und das sind die einfach keinen Spaß gemacht haben.
Die waren jetzt 6 Jahre im Bestand. Von Juli, Mai und Juli 2020 haben wir die gekauft, zusammen mit ganz vielen anderen. Auch energetisch irgendwie scheiß Zustände mit Nachtspeicher und was auch immer so. Also ich glaube, ist echt ja, super. Und am Ende, klar, ist jetzt kein Riesenbetrag, aber 30.000 Euro Profit jetzt gerade. Also wir haben die gekauft, als Zinsen niedrig und Preise ganz oben waren. Ich glaube, ist echt okay so. Ja. Und auch für das kleine Haus, was ich gerade erwähnt habe, gibt es jetzt auch einiges an Nachfrage schon.
Ja, also gut.
Genau. Wenn wir gerade bei Verkaufen sind, der Marco hat vor 2 Wochen eine wunderschöne kleine Sommerparty bei sich zu Hause geschmissen und da stand ich dann irgendwann bei einem Bierchen in der Sonne mit dem Roti zusammen, also unserem Partner, der die Flatbuy zusammen mit Tobi verantwortet, die große Handelsgesellschaft, wo Marco und ich auch beteiligt sein dürfen und an vielen Deals dann nochmal einzeln auch mit Kapital beteiligt sind. Und mich mit ihm über die Marktphase unterhalten, der sagte, ja, ist also schon Arbeit, ne? Und erfordert dann teilweise auch Fleiß und auch persönlichen Einsatz, dass der Abverkauf von den vielen, vielen Handelsimmobilien, die sie haben, weiter funktioniert. Aber es funktioniert, er ist einfach am Fließband beim Notar, sowohl mit einzelnen Wohnungen als auch mit jetzt Globalverkäufen, also wo auch große Objekte, wo es um viele Millionen Euro geht, dann als Ganzes und nicht in Form von Einzelwohnungen verkauft werden. Und ja, also viel Arbeit, aber klappt weiterhin gut. Und es bleibt, also auch die Preise, die sie erzielen, sind gut. Und also der Markt funktioniert zumindest hier im bayerischen Umfeld, trotz des ganzen Zinsumfeldes und so weiter, noch ganz normal weiter. Glaube ich, schön zur Kenntnis zu nehmen, wie da auch teilweise die Wahrnehmung von Akteuren auseinanderfällt. Ne? Also wenn man von außen drauf schaut, also funktioniert jetzt irgendwie und Immobilien überhaupt als Assetklasse, wo ja viele Einsteiger gerade irgendwie sich, glaube ich, ein bisschen von der Presse auch treiben lassen und einen komischen Eindruck haben. Beim Verkauf, wie wir immer sagen, hey, da musst du halt schon wissen, was du tust. Das ist einfach Profi-Business, ne? Das musst du wirklich wissen, wie das geht und welche Preise realistisch sind und musst gut einkaufen und so weiter. Aber die Leute, die das tun, also die sich auskennen, verdienen in dieser Marktphase gerade tolles Geld, weil es tolle Chancen gibt, einzukaufen und Verkauf am Ende halt ja, wenn man mal drauf schaut, in einem relativ stabilen Zinsumfeld. Also der hat sich ja jetzt nicht dramatisch verändert, der Zinssatz, die letzten 12 oder 24 Monate. Ne? Wenn man mal einfach nur irgendwie von was 3,7 auf 4,3 oder was, also das ist jetzt kein Riesensprung, der da irgendwie passiert ist, funktioniert es einfach noch weiter.
Sprechen ja auch die Daten dafür, dass das Baufi-Geschäft nicht weiter runtergegangen ist, sondern wieder ein Stück zurückgekommen ist. Ne?
Ja, das Gefühl eigentlich, ist dieser Markt gerade viel besser als sein Ruf?
Der Markt ist besser als sein Ruf, aber trotzdem glaube ich, dass er gefährlich ist. Für, ja, nochmal, Glücksritter. Also wenn man, und das ist ja, Dream Selling funktioniert im Internet einfach am allerbesten. Ich zeige dir, wie du in einem Jahr 100.000 Euro verdienen kannst oder in einem Jahr Millionär wirst. Ganz einfach, ich habe diese und jene Wohnung schon eingekauft und habe sie mit 80.000 Euro Gewinn wieder verkauft. Geht. Ging vor allem in einer Marktphase, wo in einem Jahr allein die Preissteigerung schon 30.000 Euro ausgemacht hat, weil der Markt in eine Richtung gezeigt hat. Und wenn das ein echter Profi macht, und so einfach ist es nicht, und du kannst es nicht beim ersten Deal einfach lernen und dann weißt du, wie alles geht. Das ist wirklich schwieriges Geschäft. Vor allem, du musst super gut einkaufen. Du musst dann wirklich renovieren, sanieren und so weiter. Das entwickeln musst du wirklich können. Und du musst auch verkaufen können, was überhaupt nicht einfach ist. Also wir nutzen auch Vertriebe und verschiedene Kanäle und wir stecken da wirklich, also die Co-Investoren, sehr, sehr viel Zeit rein, das zu perfektionieren. Und dann kriegt man, es ist ja ein sehr, sehr ehrlicher Markt. Ne? Es ist jetzt wirklich so, also Käufer und Verkäufer auf Augenhöhe, das ist seit ein paar Jahren jetzt irgendwie schon so, mal in die eine Richtung, andere Richtung ausgeschlagen. Wer sich da gut verhält, Profis im Verhandeln, weil er sagt, ja, da ist im Verhandeln, wenn ich jetzt einkaufe, dann ist natürlich jetzt hier die Nachricht des Tages ist 15 Jahre Anleihenzins hoch. Oh mein Gott, sorry, also den Preis kann ich nicht bezahlen, ne? Das ist ja brutal, ja, jetzt hier die Zinsen so hoch. Und wenn ich verkaufe, dann ist logischerweise meine Story eine leicht andere. Dann würde ich mich eher darauf fokussieren, wir haben eigentlich stabile Zinsen. Ungefähr zumindest.
Mietsteigerungspotenzial.
Genau, während die Mieten um 4% steigen, da ist ein Riesenpotenzial und man sieht ja, wie eigentlich der Wohnraum knapp ist und das ist ja auch so. Hä? Okay, und ansonsten Neubau noch.
Ja, also Neubau gibt es eigentlich zwei Nachrichten. Einmal die kleine ist, wir haben ein schönes Hochhaus, nicht ganz, aber so ein Ansatz von einem Hochhaus in München mal gekauft vor ein paar Jahren. Also es hat, glaube ich, 8 Stockwerke im Ist, ne? Ist schon relativ hoch. Und da haben wir jetzt die Baugenehmigung bekommen vor 2 Monaten, aber wir haben es hier noch nicht erzählt, weil wir 2 Specials nacheinander hatten im Spaziergang. Oben eine Wohnung oben drauf zu bauen, also quasi aufzustocken und neuen Wohnraum oben auf dem aktuellen Flachdach zu schaffen. Was in der Lage, also maximal zentrumsnah in München, schon ziemlich geil ist und wo man jetzt einfach mal überlegen kann, wollen wir das selber machen? Das Haus ist noch ein paar Jahre in unserem Bestand, bis das dann quasi in Einzelwohnungen abverkauft wird. Oder wollen wir das unbebaut, quasi das Baurecht, also das die genehmigte, aber nicht gebaute Wohnung irgendwie verkaufen? Also das freut mich sehr, weil selbst wenn Baukosten hoch sind, in der Lage verdient man auf jeden Fall Geld, wenn man da was Tolles hinbaut. Und so ganz viele Penthouse-Wohnungen mit Blick über die gesamte Stadt und Richtung Alpen gibt es dann doch nicht, weil es wird selten so hoch gebaut in München. Das ist ein bisschen ein Spezialfall da. Und genau, bin ich sehr, sehr gespannt, was wir damit noch machen. Wir werden es euch erzählen.
Der Haus kann noch ein bisschen schöner werden.
Ja, aber das kann man schon. Also haben wir auch mal drüber nachgedacht, ob man dann quasi dem zukünftigen Eigentümer des Penthouses einen eigenen Fahrstuhl hinbaut außen. Wir haben, glaube ich, auch also bis hin zu einem Autofahrstuhl irgendwie mal diskutiert, ne? Dass der mit seinem Auto auf sein eigenes Dach oben fahren kann. Kann man schon, glaube ich, man findet Wege, dass der sich da oben ganz gut aufgehoben fühlt.
Ja, also super Luxus. Es macht mal Freude, über sowas nachzudenken. Ne? Das ist ja, ich würde irgendwie gefühlt nicht in so ein Business reingehen an sich, sondern es stand schon die Brot- und Butter-Immobilien in Innenstadtlage, ja. Das ist gut. Aber ist natürlich hier jetzt richtig cool in München, wenn du durchdrehen kannst, ne? Und einen Luxuskäufer finden kannst. Macht schon Spaß.
Ja, und dann das eigentliche Neubauprojekt haben wir länger nicht mehr von berichtet, weil auch nicht so ganz viel passiert ist. Wir haben einen Bauträger gegründet mit Per und Lasse im Jahr, würde ich mal sagen, ungefähr. Ne? Und haben ein erstes Projekt zusammen gemacht im Süden von Dortmund ein Mehrfamilienhaus gebaut und das ist quasi QNG-Neubau, also ist diese maximale Förderkategorie steuerlich, dass also potenzielle Eigentümer, wenn sie denn quasi vermieten, die Immobilie hinterher, die Wohnungen, eben diese ganzen tollen Förderungen bekommen, die sich der Staat für den Neubau überlegt hat, ne? Bis hin zu degressiven AFA und so weiter. Das Ergebnis ist, du kaufst einen Neubau und kannst mehr steuerlich abschreiben, als du bei einer Denkmalsanierung abschreiben könntest. Nur, dass du die ganze Arbeit mit dem Denkmalamt und mit Sanierung nicht hast. Du kaufst einfach eine fertige, wunderschöne Neubauimmobilie, vermietest die am Markt ohne jede Regulierung, weil es ja Neubau an den Meistbietenden quasi, ne? Und kriegst Granatensteuerförderung, sodass der Cashflow insbesondere nach Steuern halt super attraktiv ist für eine Immobilie, mit der du keine Arbeit hast. Und nach 10 Jahren kannst du dir überlegen, ob du sie steuerfrei verkaufst und das ganze Geld, was du abgeschrieben hast, quasi dauerhaft auf dem Konto behältst. Wenn man aus Spaß gesagt, dass der typische Käufer so einer Immobilie ist der Zahnarzt, der vielleicht wenig Zeit hat, sich selber mit Immobilien zu beschäftigen, aber sehr gerne Steuern sparen möchte, weil er ein bisschen zu viel bezahlt. Und genau dieses erste Haus geht gut voran, ne? Ist noch im Bau, aber ist schon sehr weit fortgeschritten. Wir haben auch, also wir selber kaufen da eine Wohnung, weil wir das Modell total geil finden, weil das Haus toll ist, die Lage ist toll und nehmen quasi selber für uns zum Steuersparen was mit. Haben eine ganze Reihe von begeisterten Mitinvestoren gewonnen für das Projekt. Das ist jetzt mittlerweile voll verkauft. Ich glaube, jetzt es gibt auch keine mehr, wer jetzt noch was will. Ist
zu spät dran. Nee, das gibt es sowieso. Ich glaube, alle beim Notar auch.
Alle, genau, sind auch alle zum Notar gegangen. Das ist auch immer ein gutes Zeichen, dass da nicht auf dem Weg noch Leute verloren gehen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die beiden jetzt kamen und meinten, wir haben ein neues Grundstück und können jetzt das zweite Projekt angehen. Und es ist noch im Ankaufsprozess. Deshalb noch keine Details dazu, aber wird irgendwo in einer ähnlichen Region quasi spielen, geografisch. Und freue mich, dass unser Bauträger-Business quasi, unser Baby ein bisschen größer wird und wir das zweite Projekt angehen. Dir war ganz wichtig, also da bleibt logischerweise auch Geld über bei dem Bau des ersten, dass wir immer schön einmal sauber Chips vom Tisch und neue Chips drauf spielen. Ne? Also ich war so dabei, ach komm, dann lassen wir das Geld gleich liegen und dann kann man das fürs zweite Objekt verwenden. Du legst immer viel Wert darauf. Nee, lass mal ein Projekt für sich, das hat jetzt was überbehalten. Lass mal gucken, dass die Chips auch wirklich einmal kurz den Tisch verlassen und bei uns liegen. Und dann können wir sie am nächsten Tag können wir sie fürs nächste Projekt gerne wieder hinschieben. Aber ich würde gerne mal sehen, dass Chips zurückkommen. Und genauso
werden wir es jetzt machen. Wir machen das ja an ein paar Stellen und ich mag das nicht, wenn dann quasi so es relativ schnell geht, dass dann so halb so, ja, das ist ja quasi schon im Prinzip fertig, das Projekt und abverkauft, das Geld können wir gleich schon mal nehmen, wir haben schon mal zwei weitere im Ankauf, ne? Das ist also in dem Fall überhaupt nicht so passiert, ne? Aber das kennt man so von der Attitüde und das ist genau das, was viele machen. Wir haben schon mittlerweile wirklich ein paar Leuten Geld geliehen, wo ich das selber auch nicht gedacht hatte, dass wir das mal machen, weil wir ihnen einfach wirklich helfen wollten. Die genau mit sowas quasi so, ja, so, ja, das habe ich da schon eigentlich ausgegeben, das Geld, aber das hatte ich noch nicht. Ja, hä? Wie? Ja, nee, ja, das war ja klar, dass das eigentlich kommt, aber jetzt ist dann doch einer nicht zum Notar gegangen und die Bank will es noch nicht freigeben und keine Ahnung und zieht sich noch ein halbes Jahr und das, so, also allein aus der Logik heraus Geld auf dem Konto zurück, dann kann ich es wieder investieren, vorher nicht. Dann muss ich mir überlegen, dass ich frisches Geld halt dafür nehme und das danach wieder raus. Aber ich finde, die Vorgänge muss man trennen.
Ja. Zwischen Geld kommt ganz sicher und Geld ist auf dem Konto, liegt eine ganz schön große Prozentzahl, wie oft das dann doch nicht klappt. Jo, genau. Freuen uns sehr auf das zweite Neubauprojekt. Wir werden uns selbstverständlich selber wieder eine Wohnung in unseren Bestand legen, weil Steuern sparen kann man nie genug. Aber genau, wer Bock hat, kann mit uns gemeinsam...
PLMS, ne? Per Lasse Marco Stefan. So heißt unser...
Genau, so findet man es. Und wer Bock hat, jetzt gibt es dann perspektivisch wieder die Möglichkeit, wer Bock hat, mit uns gemeinsam im Haus unterwegs zu sein.
Also, wenn man es googelt, kommt periodische Beinbewegung im Schlaf.
So was anderes.
Das, genau. Genau.
Warte mal. PLMS Projektentwicklung ist das Richtige. So heißt PLMS-projektentwicklung.de ist
Leute. Genau, genau.
Genau. So. Genau. Ja, das zu unserem Portfolio.
Genau. Weiter geht's mit Immocation. Wir haben nur kurze Ausblick, wir werden in Ruhe darüber berichten. Also eine Sache, die uns total nervt, auf unser Festival bezogen. Oder total nervt, weiß nicht, aber die wir sehr klar kommentieren wollen. Vorher noch sei kurz kommentiert, dass wir einen neuen Partner haben. Wir werden noch ausführlich darüber berichten. Dunwood heißt er. Das ist ein Fertighaushersteller. Der war auf dem Immocation Festival und hat ein Haus hingestellt ins Immocation Festival auf die Messe, in die Messe Leipzig. Also schon ziemlich cool. Und die sind jetzt größere Partner geworden. Wir kennen mittlerweile eben das Modell Bau and Hold, wie du es auch gerade beschrieben hast. Ne? Und das ist natürlich schon ziemlich cool auch für den, also kann man auch kaufen, kann man auch bauen und verkaufen. Aber die waren jetzt sehr, sehr cool, weil wir einen Partner in der Richtung schon aufnehmen wollten. Und die waren sehr, sehr cool, weil sie auch mit uns einen Rahmenvertrag dann noch verhandelt haben, wo wir wirklich, also wir haben einen externen Profi engagiert, der sagt, wenn ich ein Fertighaus kaufe, was sind denn die typischen Tricks von den Fertighausbauern in den Verträgen? Dann haben wir das quasi mit dem Experten und Dunwood gemeinsam diskutiert, ne? Und Dunwood war da sehr, sehr offen zu sagen, ja, okay, wir wollen da wirklich da einen, also wir wollen hier keine Tricks anwenden oder irgendwas, wir wollen einen super Vertrag haben für die Immocation Community, einen Rahmenvertrag, und haben da Dinge aufgenommen jetzt, die glaube ich wirklich gut sind. Deswegen freue ich mich, wenn das dann richtig losgeht. Ihr könnt euch Dunwood schon mal angucken, Dunwood, und könnt euch Häuser raussuchen und dann könnt ihr das bald auch über einen Immocation Weg mit einem tollen Rahmenvertrag beziehen.
Ja, wir sind da deshalb solche Fans von und so entstand das, weil du gerade meinst, wir wollten da irgendwie was machen mit einer Partnerschaft. Das ist wieder so ein Bereich, wo der ist von außen so undurchsichtig. Ne? Also es gibt ganz viele Hersteller, das klingt von außen dann alles irgendwie gut und irgendwie ähnlich und du weißt wieder von außen nicht, wem kannst du jetzt vertrauen, mit wem willst du jetzt zusammenarbeiten, bei wem kriegst du am Ende die Qualität in der Ausführung, im Support und so weiter, die vorne versprochen wird. Und da wollten wir irgendwie Klarheit reinbringen, ne? Irgendwie eine Empfehlung herausarbeiten und haben uns dann eben alle Hersteller angeschaut, auch mit externen Profis eben zusammengearbeitet und uns einen Überblick verschafft und so und uns dann irgendwann am Ende dieses Prozesses für Dunwood entschieden, weil wir da wirklich glauben, dass das einfach sensationell ist, wie sie es machen, was sie anbieten, wir die Menschen jetzt wirklich alle persönlich kennenlernen durften und genau, dürft ihr euch darauf freuen, wenn das Modell für euch interessant ist, dass wir da gleich einen ganz, ganz coolen Zugang für euch aufbauen können. Weil jetzt für wen macht sowas Sinn? Also man kann ja entweder hingehen und sagen, hey, keine Ahnung, ich habe keine Zeit, ich will gar nicht in dem Sinne Immobilieninvestor sein, ich möchte einfach nur irgendwie meine Steuersparimmobilie kaufen. Ich glaube, dann ist man immer richtig aufgehoben, einfach so von einem Haus irgendwie von einem Bauträger fertig was zu kaufen. Aber man kann halt auch, es gibt schon diesen geilen Space, zu sagen, statt dass ich jetzt Bestandsimmobilien kaufe, die ich dann buy and hold halte, kaufe ich mir einfach ein Grundstück und stelle da selber ein Haus drauf, ne, und vermiete das. Dann habe ich, ohne dass ich irgendwie einem externen Bauträger irgendwie eine große Marge bezahlen muss und so weiter und dieses ganze Ding, kann ich selber diese ganze Wertschöpfung machen und habe hinterher aber in meinem eigenen Bestand einen Neubau, der diese Steuerförderung bekommt und eben diese krasse Nachsteuerrendite macht, was einfach super, super sexy ist, wenn man das mal wirklich durchrechnet. Ja, und dann steht man eben, finde ich, vor der Frage, ja gut, also mache ich das jetzt selber, alle Gewerke einzeln vergeben und irgendwie wahnsinnig viel Verständnis über Bau erstmal mir erarbeiten, bis ich in der Lage bin, so ein Haus dann dahin zu stellen in Einzelvergabe und so weiter. Oder, und genau da kommt dann eben Dunwood ins Spiel, sage ich, nee, es gibt ja Leute, die produzieren diese Dinger quasi fertig und dann ist der eigentliche Bau eine Sache von wenigen Tagen. Ich kann das vorher alles genauso konfigurieren, wie ich es brauche und dann steht das da. Das nimmt natürlich wahnsinnig Komplexität aus so einem Projekt raus, ne? Weshalb ich das total interessant finde. Also das wäre immer der Weg, den ich persönlich gehen würde, was so meinen persönlichen Zeiteinsatz und Unternehmerlohn angeht. Deshalb Neubau für den eigenen Bestand, deshalb die Partnerschaft mit Danmut und wir halten euch informiert, sobald wir quasi ready sind, dass ihr da auf diesen Rahmenvertrag und so weiter zugreifen könnt.
Genau, dann Immocation Festival, was nervt, also es nervt in Anführungsstrichen, aber es gibt die wiederkehrende Frage, die wir uns selber stellen und aufwerfen, brauchen wir nicht krasse Headliner auf dem Immocation Festival? Also, ne? 5.000, 6.000 Leute jetzt in Leipzig auf der Messe werden da hinkommen. Wir haben dieses Festival gebaut, diesen Kongress gebaut, als einen Ort, an dem private Immobilieninvestoren einmal im Jahr hinkommen und an dem sie sich vernetzen können, sehr, sehr gut vernetzen können, an dem sie auch viel lernen können und nach Hause gehen und viele neue Dinge gelernt haben. Wir haben da rein in dieses Konzept den größten Immobilienworkshop vermutlich der Welt gebaut, mit so Deep Dive Boxen Konzepten, ja, die in der ganzen Halle dann so abgetrennt voneinander stehen und so. Es ist wirklich extrem eindrucksvoll, was da passiert ist. Was bedeutet, wir haben eine riesen Content Spielwiese, wir können das bespielen mit, wie viel sind es jetzt? Vorträge, Deep Dives?
70.
70? Warum? Weil wir gesagt haben, hey, es gibt bestimmt, weiß ich nicht, 100 Leute, die da hinkommen, die exakt sagen, ich vermiete an Monteure. Oder vielleicht gibt's davon auch 300 oder nur 50. Aber die sollten sich doch zu einem Deep Dive treffen und wir sind doch in der Lage, die drei besten Monteursvermieter quasi da rauszufischen oder zumindest welche, die es schon sehr lange und sehr gut machen, die dort mal ein bisschen einen Vortrag halten und in Interaktion kommen. Das hat sensationell funktioniert und das ist was, wo Stefan und ich gefühlt fast zwanghaft hinterher sind und so viel Content wie möglich reinpacken wollen in diese zwei Tage, dass wir inhaltlich abliefern, egal ob das für den Einsteiger ist, Fortgeschrittenen und so weiter. Und dann kommen wir aber immer wieder bei der Frage vor, naja, musst du jetzt nicht mal einen krassen Headliner holen, der dann auch noch ganz viele Tickets verkauft? Und immer wieder sind wir bei der Antwort rauskommen, nee, eigentlich nicht. Ne? Also wir haben ein paar Headliner, auf die wir Lust haben, die thematisch total Sinn machen, aber es ist wirklich, wirklich schwer. Also da jemand zu finden im Immobilienbereich, wo du sagst, der hat jetzt so einen Promi-Status, dass deswegen nochmal 1.000 Leute mehr kommen und dann ist die Frage, okay, sind das denn jetzt Immobilieninvestoren mit wirklich Interesse oder kommen die, weil die jetzt irgendwie mal Arnold Schwarzenegger sehen wollen? Weiß ich auch nicht, ob das dann der richtige Weg ist. Oder irgendwelche, ich sage mal, großen Influencer, so machen es ja typischerweise die anderen Konferenzen, man stellt einfach große, kleine, mittlere und schlechte Influencer einfach auf die Bühne, die selber halt auch nochmal 10.000 oder 50.000 oder 100.000 Insta-Kontakte haben und darüber quasi nochmal ein paar Tickets verkaufen und deswegen stehen sie auf der Bühne, weil sie das quasi können, sind aber überhaupt nicht der Experte im jeweiligen Gebiet. Und wir fühlen uns sehr bestätigt, weil ihr das Festival mittragt, ihr kommt dahin und habt jetzt schon wieder sensationell Tickets gekauft und das ist grandios, ja, und wollten euch das einfach einmal an der Stelle hier sauber erklären, warum wir uns für diesen Weg entschieden haben und sagen, es ist einfach extrem hohe Content-Dichte, extrem hohes Fachwissen, das ist uns wichtig. Und ob jemand Insta-Follower hat oder weltberühmt ist, ist für uns kein Kriterium.
Weil es wirklich, also man hat dann das Gefühl, ja, man hat ja hier eine riesen Agenda und so viele Slots und so, wir diskutieren ewig über jeden einzelnen Vortrag, weil wir einfach wollen, dass es die bestmögliche Agenda ist, dass für jeden die Dinge dabei sind, die er irgendwie machen will, dass das tolle neue Dinge, dass es fachliche Tiefe und so ist. Es ist wirklich fast schade um den Slot, wenn man da irgendwen hinstellt, der nicht wirklich was inhaltlich Wertvolles beizutragen hat und dessen einzige Qualifikation daraus besteht, dass er irgendwie bekannt ist, ne? Das ist wirklich, also ich stehe zu 100% dahinter. Das macht es uns manchmal viel schwieriger, die Aufmerksamkeit der Leute auf dieses Festival zu richten, weil ich glaube, es ist ungeschlagen mit weitem Abstand die Veranstaltung mit der größten Auswahl und der tiefsten inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Themen. Ich glaube, es gibt keinen Ort, wo man in zwei Tagen mehr über Immobilien lernen kann und mehr echte, aktive Investoren treffen kann und nicht Leute, die irgendwie darüber nachdenken, vielleicht irgendwann mal irgendwas mit Immobilien zu machen. Ne? Nur wir machen es halt nicht, indem wir da irgendwelche Plakate irgendwo hinkleben mit dem einen bekannten Gesicht. Man ist auch wirklich jetzt, wir reden hier immer sehr offen und unternehmerisch. Denk mal drüber nach, wenn du da jemanden wie einen Arnold Schwarzenegger hinstellen würdest, der hat mit Sicherheit eine spannende Geschichte zu erzählen, der kostet Größenordnung 1 bis 2 Millionen Euro für einen Vortrag. So, ist so, Punkt, wissen wir.
Und ist kein Immobilienwert, der dann rüber. Das ist natürlich, ich
hätte auch viel Bock auf Arnie, ja? Der hält eine tolle Rede, aber jetzt teilt das, jetzt mal einfach nur der einfache Teil mal durch 5000 Leute. Jetzt zahlt jeder Einzelne 200 Euro mehr für das Ticket, damit der Arnold Schwarzenegger eine Stunde die Lebensgeschichte erzählt, die er sowieso schon überall erzählt hat. Das heißt, macht doch keinen Sinn. Da stecken wir doch lieber das Geld da rein, dass wir noch 3 Deep Dive Boxen mehr machen, dass die Technik geiler ist, dass wir mehr Zeit haben, dass irgendwie die Netzwerkbereiche cooler sind. Also es macht viel mehr Sinn für mich, weil es das bessere Festival einfach ist. Ne? Und da kann ja jeder abends auf YouTube Samstag sich den Vortrag von Arnold Schwarzenegger anhören, den er sonst bei uns halten würde. Also das ist ja Utopie, dass der dann irgendwas erzählt, was er vorher noch nicht erzählt hat. So, ne? Und ja, also deshalb machen wir es nicht. Deshalb macht es aus unserer Sicht keinen Sinn. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass so wahnsinnig viele von euch wegen des Inhalts kommen. Wir haben so viele Teilnehmer jetzt schon für dieses Festival gewinnen können. Es ist wirklich der Wahnsinn. Wir freuen uns über jeden, der es aus irgendeinem Grund bis jetzt noch nicht geschafft hat, der jetzt noch an Bord kommt. Ihr dürft euch darauf verlassen. Das wird wirklich volle Hütte. Es wird mehr Inhalt sein. Es werden mehr Aussteller da sein und es werden noch mehr Leute da sein zum Netzwerken. Wir haben aber auch mehr Platz. Es wird also nicht zu voll, aber es wird einfach noch mehr Möglichkeiten zum Netzwerken geben als letztes Mal. Es wird wirklich ganz großartig und wir freuen uns wahnsinnig auf die Zeit mit euch. 31. Oktober und 1. November in Leipzig.
Immocation.de/Festival.
Wer noch kein Ticket hat, Immocation.de/Festival.
So, letzte Kategorie vom Spaziergang Top of Mind. Was beschäftigt uns gerade? Und das ist das Thema KI. Der Stefan, so frech wie er ist, hat mich verlassen. Ich erzähle euch kurz, ich habe es mit ihm im Vorgespräch besprochen und fasse es zusammen, was wir zum Thema KI gerade denken. Und genau, der Stefan muss nämlich in einen Termin und wir haben zu lange Vorgespräch geführt. Deswegen ging das leider nicht anders. Also KI. KI ist hier und ich möchte den Hype quasi unterstützen und einbremsen zugleich erstmal von der grundsätzlichen mein Gefühl, und das weiß ja niemand, das Thema ist wirklich brutal. Also es ist wirklich brutal, was es kann, und wie es der Stefan auch schon gesagt hat, es geht gar nicht nur so sehr um KI im Sinne von, boah, der ist jetzt selber so super intelligent, ja, das ist er, vor allem, weil er jetzt Sprache kann, der Computer, weil er sehr gut Sprache kann, aber Automatisierung ist auch so viel leichter geworden, man kann Dinge miteinander verknüpfen, man kann Daten extrem schnell auswerten und Analytics extrem schnell betreiben und muss sich keine Dashboards oder sonst was über Monate lang von der IT bauen lassen, dadurch werden Entscheidungen stärker unterstützt, das ist ultra stark. Es ist ultra gefährlich auch, also jetzt nicht im Sinne von der Terminator-Story, ja, dass die Computer die Welt übernehmen, keine Ahnung, ja, mag auch sein, aber es ist kein Szenario, auf das ich mich jetzt aktiv vorbereite, es ist gefährlich im Sinne von einer krassen Ablenkung, von der Möglichkeit, extrem viel Output zu generieren, extrem viel Dokumente, Recherchen, alles Mögliche, aber den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen und sich da ein bisschen in die Irre führen zu lassen, weil jetzt plötzlich so viel möglich ist, da muss man, glaube ich, sehr, sehr aufpassen, man muss sich wirklich am Schlüpfergummi reißen, und Stefan sagt das ja konsequent zu mir auch, ja, als ich angefangen habe, er hat ein paar Wochen länger gebraucht, auf den Zug aufzuspringen, wo ich dann plötzlich angefangen habe, quasi rumzuspielen und die ersten Dinge so richtig zu machen selber, hatte er sich noch gewehrt und sagt, boah, nee, jetzt ist in meinem Alltag ist das noch nicht produktiv und so, sag ich, doch schon irgendwie, und er sagt, ja, was machst du denn da jetzt, ja, ein fancy Dashboard, ja, aber was bringt das, ne? Und hat auch recht, was bringt uns das? Unterscheiden, können wir jetzt eine bessere Entscheidung treffen, haben wir jetzt bessere Daten zur Verfügung, und mittlerweile kann ich das mit einem klaren Ja beantworten, aber es ist trotzdem extrem wichtig, egal was ihr macht mit KI, mein Gefühl, setzt euch hin und habt eine sehr, sehr klare Idee, was ihr erreichen wollt, ein Use Case. Ja? Und ich sage euch 2 Use Cases, die ich habe. Den einen kennt ihr wahrscheinlich schon von einem anderen Video vielleicht, Armin Asset, habe ich auch ein Video drüber gemacht, wie ich den genau gebaut habe. Ist also nicht, dass ich der KI-Experte bin, der das super gut bauen kann. Ne? Ich bin Anwender, bin aber ein Immobilieninvestor, muss den Überblick behalten über viele verschiedene Immobilienpartnerschaften, viele verschiedene Immobilienhäuser, Wohnungen und so weiter, Sanierungszustände, Mietzustände und so weiter. Muss das nicht auf täglicher Basis tun, ich bin kein Hausverwalter, aber ich muss verstehen, wenn wir jetzt Entscheidungen treffen, wo das Portfolio steht. Und deshalb habe ich mir einen Asset Manager gebaut, der ist mal alles weiß einfach über das Portfolio. Alles ist da drin jetzt mittlerweile. Und ich kann den alles fragen. Und deshalb konnte ich auch in diesem Podcast gerade mal schnell vorlesen, was wir da für Wohnungen verkauft haben, welcher Ertrag dahinter steht, ne, diese beiden Wohnungen da in Essen. Ich könnte eine Auswertung machen lassen und so. Das ist schon was ich brauche, wo wir auch aktiv Entscheidungen mittreffen. Und das ist ein guter Use Case. Ne? Ich kann unsere Finanzierung analysieren und vieles andere machen. Zweiter Use Case, Rudi Redakteur heißt er. Und mein Rudi ist mir da sehr ans Herz gewachsen. Rudi Redakteur ist nicht in der Lage, Videos für mich zu skripten, die ich dann hier in die Kamera spreche, weil das gefühlt bin nicht ich. Und das ist auch nicht schön für mich, wie das da rauskommt. Also das würde ich so nicht machen. Da sind viele Nuancen drin, die ich anders machen würde, aber teilweise auch Themen, die ich vielleicht anders machen würde. Aber er ist ein unglaublich mächtiger Recherchemensch, der mehr und mehr alles weiß, was ich tue, also contentmäßig tue und so auch immer mehr mich auf Zusammenhänge aufmerksam macht, die ich vielleicht schon gar nicht mehr hatte, wenn er dann sagt, naja, da haben wir ja im Video vor 4 Wochen drüber gesprochen, ist nicht schlecht, sowas zu wissen und der mir vor allem eine sehr gute Datenbasis gibt, was ist alles los am Immobilienmarkt, so und da den verfeinere ich, ne, der läuft quasi jeden Tag in der Nacht und guckt alles, was los ist und arbeitet mir zu, das ist ein sehr konkreter Use Case. Also, und das ist jetzt auch, das sind die drei Kategorien, in denen ich denke bei KI für mich persönlich. Das eine ist, was mache ich persönlich damit? Das ist mein Armin Asset und mein Rudi Redakteur. Bis jetzt gibt übrigens noch Susi Schlaf. Susi Schlaf ist unsere Schlafberaterin für unser Baby. Die hat auch alle Schlafdaten. Wir hatten nämlich eine echte Schlafberaterin und gemerkt, wie wertvoll es ist, die ganzen Schlafdaten zu sammeln und dann auswerten zu lassen. Das bringt wirklich was. Das ist nicht schlecht. Aber Kleinigkeit, ne? Zweitens, wie setzen wir KI im eigenen Unternehmen ein? In den eigenen Unternehmen, wir haben ja mehrere, eine davon sind Immobilienunternehmen. Da haben wir Co-Investoren, da sind die hauptverantwortlich dafür, das zu tun. Aber das wollen wir natürlich unterstützen, dass sie das tun. Und dann haben wir so Firmen wie Immocation oder Longame, die operativ quasi auch tätig sind in den anderen Bereichen wie Immobilien. Und da muss KI rein. Ich glaube, und das werden wir, also Stefan kümmert sich da bei Immocation jetzt selber drum. Wir sind wirklich wieder auch so ein bisschen mehr zurückgekommen in operative Rollen bei Immocation, um dieses KI-Thema jetzt wirklich unterzubringen, weil wir glauben, es ist extrem wichtig und sonst bist du einfach in 1-2 Jahren abgehängt als Firma. Und Stefan ist da auch auf dem Punkt, im eigenen Unternehmen es eher zentral vorzugeben. Also natürlich ist es gut, jedem Mitarbeiter mal einen Claude- oder ChatGPT-Account so ein bisschen zu sponsern und zu sagen, beschäftige dich damit. Und es ist auch ganz wichtig, glaube ich, den Mitarbeitern zu erklären, wer auf dem Punkt steht und sagt, ich wehre mich gegen Automatisierung durch KI. Weil solange ich mich wehre, behalte ich meinen Job, sinngemäß. Das ist der Erste, der den Job verliert, logischerweise. Wer sich hinstellt und sagt, ich nutze KI, um mich selber produktiver zu machen, um mehr Outcome zu generieren, qualitativ besseren Outcome zu generieren, der hat logischerweise seinen Job über Jahrzehnte sicher. Und das ist auch, glaube ich, was jeder für sich kapieren muss. Und deswegen, also ermutigen wir die Leute, KI zu adaptieren, sagen aber auch, hey, wir müssen uns natürlich zentral Gedanken machen. Es bringt nichts, wenn jeder seine eigene Lösung für alles Mögliche baut, sondern wir müssen das in kleine Teile zerlegen und gehen quasi durch die Firma und sagen, hey, es gibt Prozess A, B, C, D, E, F, G. Wir fangen jetzt nur mit Prozess A an, mit einer kleinen, sehr klar abgekapselten Automatisierung. Die automatisieren wir und dann gehen wir zum nächsten. Genau, das ist der zweite Punkt, wo mich KI betrifft. Und der dritte Punkt, nämlich KI betrifft, ist, dass wir euch helfen wollen, der Immocation Community, KI wirklich zu verstehen und für euch als Immobilieninvestoren einzusetzen. Also das macht mir am meisten Freude von den Themen, zu sagen, wir begreifen jetzt wirklich, wie KI unsere Immobilieninvestments effizienter macht. Und da geht richtig viel. Bessere Deals finden, klar. Daran denken viele, das hilft auch dabei. Aber das ist für mich noch der schwächste Punkt, ehrlich gesagt, obwohl es da sehr viel eingesetzt wird, weiß ich. Verwaltung und Asset Management, das geht wirklich. Sobald man ein paar mehr Immobilien hat, man kann sich dieses... Also A, kann man wirklich Geld sparen, weil Leute, die aber große Immobilienbestände haben, die reduzieren dann mal ganz schnell von 4 Leuten auf 1 oder 2 oder noch weniger. Das ist ein Weg und das ist noch nicht jetzt alles so einfach so Fingerschnipp und funktioniert. Ne? Das muss man wirklich bauen. Aber dann ist es richtig gut und dann ist das logischerweise extrem Cashflow-wirksam, ja, wenn man da so deutlich Personal einsparen kann. Oder aber eben auch, es macht dann einfach agiler und schlanker, weil ich weiß, ich kann sehr gut verwalten/entwickeln. Das heißt, ich kann meinen Entwicklungsjob der Immobilie besser machen. Und dann bin ich im Kopf auch nicht so voll, weil ich es vielleicht einfach hinkriege und weiß, ein paar Dinge, die mich früher sehr viel Zeit gekostet haben, Dokumentenaufbereitung, vielleicht auch für die Bank ultra nervig, das wird jetzt alles viel einfacher, das macht den Kopf freier und schneller. Und viele, viele andere Anwendungsfälle, wie ich bei der Sanierung, Kalkulation und so weiter. Also es gibt einen Haufen Anwendungsfälle und wir beschäftigen uns damit, wie wir euch helfen können damit. Ja, ein Ort, den ihr vielleicht kennt, immocation.de/KI-Café, könnt ihr mal gucken. Der Fossi ist unser KI-Mann, ja, der sich super auskennt damit und ein ganzes Expertenteam mittlerweile aufgebaut hat. Wir planen noch weitere Sachen, um euch KI nahezubringen. Also KI für Immobilieninvestoren, ganz wichtig. Ne? Wir verstehen uns nicht als, wir können jetzt KI erklären, aber wir verstehen uns als, wir können KI für Immobilieninvestoren erklären, wie sie das konkret einsetzen müssen und wollen da logischerweise auch selber sehr aktiv sein. Das Top of Mind, das war der Spaziergang, ich glaube Nummer 30. Bis zum nächsten Spaziergang. Ciao.